Also vorab, eines meiner Lieblingslieder gerade ist aus dem Punkrock-Bereich, heißt Fuck the System Everywhere. Wir hatten noch nie so lange kein Wachstum. Parallel Rekordinsolvenzen, Rekordentlassungen und Deindustrialisierung. Ich sehe es am eigenen Kundenstamm. Das sind Hidden Champions. Sie sagen, wisst ihr was? Energiepreis zu teuer, zu viel Bürokratie, EU-Wahnsinn, ganze Klimagedöns. Die ganzen großen Unternehmen, technische Unternehmen, KI-Unternehmen, die sind alle entweder in den USA oder in China. Also ich war in einer Diskussionsrunde mit einem deutschen Politiker, also Söder kann ich ja sagen, und der war so wutentbrannt. Der hat mir dann beim Abschminken gesagt, ich werde dafür sorgen, dass sie nie wieder eingeladen werden. Ist auch passiert tatsächlich, ja. Mein Wikipedia-Eintrag klingt wie von einem super Schwurbler, Rechtspopulist.
Ich möchte kurz erwähnen, hat vorhin den Aluhut an der Tür abgelegt, ja?
Aber mit Aluhut hat man einen besseren Empfang heutzutage, kann ich gleich sagen, weil die Halbwertszeit von Verschwörungstheorien wird immer kürzer, muss man einfach sagen, ja.
Marc, du hast dich eben schon vorgestellt bei einem anderen Kollegen draußen im Interview mit Marc, der siebenfache Spiegel-Bestseller-Autor, auch, glaube ich, aufeinanderfolgend, hat auch nicht so jeder geschafft, ja, was eine crazy Nummer ist, als Finanzhonorarberater eines bekanntesten Gesichter im Finanzwesen in Deutschland. Und am Ende hast du gesagt, und ich bin Vater.
Dreifacher Vater,
ja. Die Frage, die ich mir da stelle, wenn ich so sage, ein dreifacher Vater in der heutigen Zeit, in der heutigen Welt, es sind unsichere Zeiten, du bist bekannt auch für deine Crash-Bücher, für deine Voraussagen, ja, und du bist immer dedizierter geworden, immer präziser in dem, was du gesagt hast, und grundsätzlich ist es auch etwas, was mit mir krank resoniert hat. Wie siehst du das Thema Familie in der Welt heute? Wie siehst du in dieser Unsicherheit das Familienbild?
Wichtiger denn je. Ne, weil das Familienbild wurde ja angegriffen in den letzten Jahrzehnten von den Medien, von der Öffentlichkeit. Ne, also wir hatten auf einmal 78 Geschlechter, wir haben gegendert. Für Karrierefrauen war das Kindkriegen nicht mehr en vogue. Es wurde eher sogar als rückständig tituliert. Ne? Mhm. Dabei ist es die Basis für die Menschheit. Also du brauchst immer Familie und zur Familie gehört immer Frau und Mann. Also ich mache immer das Beispiel, wenn wir auf eine Insel 10 Männer mit 10 Transfrauen setzen, dann sind die in einer Generation nicht mehr da. Da ist die Insel leer.
Wenn wir da ausgraben, finden wir 20 Männer am Ende des Tages.
Ja, und alle mit dem Schwanz im Mund. Ja. Also, und dahingehend, wenn du aber eine Insel hast mit 10 Frauen und 10 Männern, dann wird es die in 1000 Jahren noch geben. Und das ist für mich, ist Mann und Frau oder die Familie die Basis für die Menschheit, für die Evolution, dass wir überhaupt noch alle da sind. Also du bist Produkt einer Familie. Ich bin Produkt einer Familie. Uns alle verbindet eigentlich nur eins, nämlich, dass wir alle mal geboren worden sind durch die Liebe und dass wir alle hoffentlich auch Liebe erfahren haben durch die Mutter oder durch den Vater, also Mutterliebe. Und das ist eigentlich so das Urvertrauen, das dann in dir sozusagen gepflanzt wird. Und diejenigen, die das nicht erlebt haben, die kommen dann eigentlich auf den falschen Weg. Die werden vielleicht kriminell oder pädophil oder was auch immer. Also jeden Mensch, den du da draußen siehst, der irgendwie negativ ist, der hat ein schlechtes Erlebnis gehabt in seinem Leben. Dann musst du eigentlich mit Liebe begegnen. Also wenn dich jemand anschreit, wenn jemand im Auto wild rumgestikuliert, wenn dich jemand bedroht oder dich berauben will, dann ist es meistens ein Zeichen von Mangel an Liebe. Die wollen Liebe. Und ich hatte auch ein Schlüsselerlebnis vor über 20 Jahren, als ich in Berlin natürlich dumm angemacht wurde.
Sein?
Ja, wo sonst, im Shithole halt. Ja. Wo ich dann dumm angemacht wurde und ich wusste einfach, der bombt mich weg. Ich hatte keine Chance, es gab nur die Flucht nach vorne und ich habe ihm gesagt, darf ich dich umarmen? Und der war wie ein Schockstarre, wie ich zuvor, und wusste gar nicht, warum ich es jetzt anbiete. Und dann habe ich ihn tatsächlich umarmt. Er hat sich komplett fallen lassen, für mich zu schwer damals. Aber im Endeffekt sind wir bis heute befreundet. Ich kenne seine ganze Geschichte. Und jeder, der da draußen negativ drauf ist, jeder, der da draußen irgendwie schlecht gelaunt ist, hat eine Backstory. Es gibt einen Grund, warum der so ist. Kein Kind wird böse geboren oder aggressiv oder so. Sondern es ist immer was dahinter. Ein Migrantenkind, was nicht akzeptiert wurde. Es ist immer ein Schrei nach Liebe, nach Respekt, nach Aufmerksamkeit. Und bei ihm war es tatsächlich so, weißen Kind, ja, die eigenen Eltern nie kennengelernt, missbraucht im Kinderheim und so weiter. Also richtig scheiße, richtig kacke. Und jetzt sind wir eigentlich gute Freunde, möchte ich sagen. Er ist auf den richtigen Weg gekommen. Und ich bin mir sicher, hätte ich damals nicht diese Frage nicht gestellt, ich kriege jetzt auch Gänsehaut, ja, der hätte mich zusammengeschlagen. Ich weiß nicht mal, ob ich hier sitzen würde. Ja, aber das war auch ein Schrei nach Liebe. Und deswegen, wenn wir diese Grenze endlich mal sozusagen überschreiten, wenn wir auch die anderen sehen, wie sie sind, was vielleicht der Background ist, dann können wir als Gesellschaft eine goldene Zukunft haben. Und deswegen, für mich ist die Familie eigentlich was Heiliges. Und ich kann nur jedem empfehlen, Kinder zu bekommen, eine Frau zu finden oder einen Mann zu finden, den man aufrichtig bedingungslos liebt und dann diese Erfahrung, diese magische Erfahrung zu haben, Kinder zu bekommen. Ich weiß nicht, wer hier von euch schon Kinder hat, ja? Also, hi, es wird Zeit, Alter. Nachher, ja. Ich will sehen. Ja, du auch noch nicht?
Alle noch zu jung?
Ey, nur Loser hier, was geht? Ja.
Jungs, ich hab's euch gesagt.
Ja, machen. Ja. Aber das Leichenhemd hat keine Taschen. Und vor kurzem, geniale Story eigentlich, war ich bei einem Theaterauftritt von meinem Kind und ich habe da mein Vater, der vorletztes Jahr gestorben ist, gesehen, in ihm, in der ganzen Physiognomie, im Verhalten und so weiter. Es war eigentlich mein Vater. Das heißt, es bleibt was. Aber hey, all die Kohle, die du verdienst, Tai, du kannst Leichenhemd hat keine Taschen. Das heißt, wenn du umkippst, egal wie viel Bitcoin, wie viel Aktien oder wie viel Pornohefte du hast, das sind viele, ja, die kannst du nicht mitnehmen. Aber die Kinder bleiben, du kannst Fußstapfen hinterlassen, du kannst den Werte mitgeben. Deswegen ist für mich Kinderfamilie das höchste Gut überhaupt. Und jetzt, weil deine Frage war, ich habe jetzt sehr ausschweifend geantwortet, gerne, aber es ist wichtiger denn je. Ich kann es nur jedem empfehlen, Kinder zu haben. Ich sehe es auch in der Beratung. Oftmals kommen dann ältere Herrschaften zu mir, egal ob Männlein oder Weiblein, es gibt nur zwei, kommen zu mir und die haben ein Leben lang Karriere gemacht, Geld verdient, Manager beim MDAX und so weiter, Sportler und so fort, die wirklich Millionen verdient haben, aber dann sitzen sie mit 30, 40, 50, 60 irgendwie allein in ihrer Villa und merken irgendwie, wenn sie nicht mehr auf dem Titelblatt vom Stern sind, dass es da mehr ist, ja, oder dass Freunde sich von dir abwenden und alle bereuen es, keine Familie zu haben oder nach gescheiterten Ehen oder keine Kinder zu haben oder ein schlechtes Verhältnis zu ihren Kindern zu haben. Und deswegen glaube ich tatsächlich, unsere Grundaufgabe hier ist Reproduktion eigentlich, ja. Wir sind hier, um unsere Gene weiterzugeben. Und das ist das größte Ziel der Menschheit. Und dann diesen Genen, diesen Menschen oder dem kleinen Kind sozusagen auch Liebe zu geben, vor allem Liebe, aber auch Werte, ne? Also, schmeiß keinen Müll auf den Boden, tue Gutes, dann widerfährt dir Gutes, sei ein guter Mensch, leb Nächstenliebe und so weiter. Eigentlich die Grundprinzipien einer jeden Religion, ja. Also, dass man einfach sozusagen sich an die Grundregeln hält, nicht töten, nicht klauen und so weiter. Und jetzt in Zeiten wie diesen ist es umso wichtiger, eigentlich als Gegenanker, als Gegengewicht Familie zu haben. Weil oftmals habe ich Menschen, die dann zu mir sagen, auch beim Vortrag vorhin, ja, kam auch eine junge Frau sehr attraktiv auf mich zu, gemeint, ja, jetzt Kinder zu kriegen, Wahnsinn, ich muss doch arbeiten und Inflation und Krieg und blablub und so. Nochmal, meine Mutter war Jahrgang 41, da sind die Deutschen gerade Richtung Stalingrad gelaufen und trotzdem haben die gevögelt und haben Kinder bekommen.
Meine Frau auch, die ist im Bunker geboren.
Genau, du musst immer Kinder bekommen, egal wie groß die Krise ist. Hey, Frauen haben heute noch teilweise auf dem lehmigen Boden irgendwo in Afrika gebären die ein Kind unter irgendeinem Wacholderstrauch, ja, da ist keine Vollsorgeversorgung, da ist keine Massagebad und Aromastifte, da läuft die Kuh vorbei, ja, und hat einer vorher hingeschissen und trotzdem kriegen die Kinder, ja. Wir sind ja bei radikal intelligent, deswegen bin ich jetzt auch radikal ehrlich einfach, ja.
Du kannst radikal offen sein jederzeit.
Sieht jetzt aus. Aber es ist ja tatsächlich so, ja. Und wir machen uns hier, wenn ich mit einer Freundin vor kurzem gesprochen habe, wir versucht seit 2 Jahren Kinder zu bekommen, ja. Und hat schon alles geplant und was weiß ich dann irgendwie hier mit der Musik und so weiter. Alter, nochmal, in Südamerika habe ich es teilweise live miterlebt, bekommen die wirklich auf dem nackten Boden ihr Kind und trotzdem ist es gesund. Und die Menschheit ist einfach seit 10.000 Jahren das erfolgreichste Individuum de facto. Und deswegen sollten wir uns da keine Gedanken machen, ist jetzt eine Krise, geht die Welt morgen unter? Nein, die Welt geht nicht unter, auch wenn die linken Spinner euch erzählen.
Das ist das große Problem. Diese Frauen und diese ganzen jungen Menschen werden einfach die ganze Zeit beeinflusst, dauerhaft durch Propaganda, ja, wo einfach nur große Narrative gesponnen werden. Genau. Aus verschiedensten Richtungen. Die kann aus der Businesswelt kommen, die können aus der Politikwelt kommen, die können aus verschiedenen anderen Welten kommen. Ja, und die versuchen, diese Leute werden den ganzen Tag damit gefüttert und sie füttern sich ja mittlerweile selber.
Ja, über Instagram, über TikTok, über Twitch. Hier, so musst du aussehen, diese Produkte musst du haben, du musst Karriere machen, du musst erfolgreich sein, du musst sexy sein. Nochmal, du kennst Influencer, du lebst in Dubai, ich kenne die auch, ne? Hey, 90% ist einfach nur Fassade. Viele sind auch Scammer, Punkt aus, ja. Wer glaubt denn wirklich, dass die auch mal was Negatives posten würden, wenn jetzt irgendwelche Sachen fürs Marketing, aber nochmal, die haben auch Scheißtage, die haben auch mal vielleicht keinen Stuhlgang oder kriegen keinen Hoch oder was auch immer, ja, die zeigen ja nur immer die schöne Fassade.
Du siehst immer die besten 0,1% der Menschen, der 1% auf der Welt, Ja, und das Problem ist, dass sich alle daran gewöhnen, weil sie es jeden Tag vom Gesicht haben. Genau. Und das Ganze zerstört dich ja komplett durch. Ja, du denkst jetzt immer, ich muss auch den Ferrari haben, ich muss jetzt auch 6 Häuser haben, ich muss jetzt jeden Tag traveln, ich muss jetzt noch irgendwie mir diese Tasche kaufen, diese Schuhe, diese Uhr. Ja, das gilt gerade für Männer wie auch für Frauen, same, same, ja. Und nur wenn ich das bekomme, bin ich auch wirklich glücklich. Genau. Und die Menschen, da ist ja eine Kaskade von Dingen, die hinten runterfällt. Es fällt dein finanzielles Leben runter, es fällt dein seelisches Leben runter, es fällt dein spirituelles Leben runter. Ja, und es wird einfach immer, der Mensch, sage ich immer, glaubt immer an irgendetwas. Ja, die Religion haben wir ja chirurgisch basically entfernt aus der Gesellschaft. Ja. Einmal in den letzten Jahren. So, aber der Mensch.
Damit geht's Familienbild auch.
Genau, ja. Und damit geht's Familienbild auch. Ja. Zusätzlich.
Und deswegen, ich glaube auch tatsächlich, dass es ein spiritueller Kampf ist zwischen Gut und Böse, dass das Böse tatsächlich versucht, die Menschen, ja, zu trennen, ja, zu spalten. Was wir sehen, wir sind überall Spaltung, ne? Nach dem Motto, du hältst die arm, ich halte sie doof und ich halte sie noch irgendwie anderweitig beschäftigt und so. Deswegen haben die Menschen gar keine Zeit mehr, sich um die wirklich wichtigen Themen zu.
Es ist Ablenkung.
Ja,
die Spaltung.
Es ist Brot
Spaltung. Zur Ablenkung.
Genau.
Genau.
Brot und Spiele. Wir hatten, Corona-Krise, geimpft, ungeimpft. Dann hatten wir Ukraine-Krieg, Gegenkrieg für Krieg, ja. Dann hattest du irgendwie.
Dann hattest du Palästina, Israel. Es geht genauso weiter. Iran, USA.
Flüchtlingskrise.
Das ist das Thema.
Die ganze Zeit, weißt du, eine Krise nach der nächsten. Die Leute haben gar keine Zeit mehr. Die sind auch müde natürlich, ja. Aber tatsächlich, ich glaube, es ist ein spiritueller Kampf zwischen Gut und Böse. Und die ganzen Influencer sind, ist eigentlich auch ein Schrei nach Liebe, ja. Nach, hey, ich sehe mich, guck mal, ich bin ganz toll. Die wollen auch nur geliebt werden. Respektiert werden und dahingehend, das ist aber auch ein Zeichen unserer Zeit für den Zeitgeist und es zeigt auch, dass wir einfach jetzt am Ende eines Zykluses sind und ich glaube, das Gegenteil wird die Zukunft sein. Der neue Goldstandard, der neue Bitcoin wird sein private Treffen. Ja, also Events wie hier zum Beispiel, Founders Summit oder Mein Event oder whatever, dass du mit Menschen wirklich in realen Kontakt trittst, dass du wahrhaftig bist, dass du mit Leuten in Austausch gehst, ja, dass du wirklich physisch da bist. Ich habe vorhin auch, kam eine Dame auf mich zu und gemeint, oh, kann ich ein Foto machen? Ist vor Jahren, habe ich mir ein bisschen unterhalten. Da meint sie, boah, krass, du bist genauso hier live in Wiesbaden wie vor der Kamera. Ja klar, ich bin ja kein Schauspieler. Ja, ja, nee, andere, also sie hat da ein, zwei andere.
Gut, das wär's ja auch in der Politik.
Die hat's ja hier auch getroffen, da hat sie gemeint, da war sie total enttäuscht gewesen, die waren super arrogant gewesen oder hatten keine Zeit und hätten nur so ihre Floskel losgemacht und so weiter. Und so, ja, ich bin kein Schauspieler, ich bin ich selber. Ja, you get what you see and you see what you get. Also ich bin da sehr authentisch einfach. Ne? Und dann haue ich mal eine Schote raus. Manche mögen es, andere stehen auf und gehen einfach. Aber ich glaube, es ist die Zeit der Wahrhaftigkeit angebrochen. Die Leute wollen keinen Bullshit mehr. Die wollen Ehrlichkeit, die wollen Authentizität und das versuche ich zu liefern. Und da sage ich auch ganz klar, hey, ich verstell mich nicht für euch. Ja, ich mache jetzt nicht irgendwie der Klakör des Narrativs, nur damit ich dann irgendwie bei Ilne auftrete darf oder damit mich die Mainstream-Presse mag oder dass ich bei Wikipedia wieder einen guten Eintrag bekomme, fange ich jetzt an zu sagen, hey, ich bin für Krieg oder ich finde voll geil, dass wir hier uns impfen lassen mit mRNA-Impfstoffen.
Ja, und das kann ich absolut nachvollziehen. Das Thema ist, warum wir diesen Podcast gestartet haben, war ja einfach die Thematik, dass wir einfach offen reden wollen. Wir nehmen jeden rein, wir nehmen rechts rein, links rein, intelligent, dumm. Wir wollen einfach...
Dumm bin ich, ja.
Ja, das sagst du jetzt an der Stelle.
Nein.
Ja. Was sagt Team dazu?
Also ich würde nicht sagen, dass ich intelligent bin.
Nein.
Ich glaube, die Zeit der Demut ist wichtig. Ich bin unendlich dankbar, dass ich überhaupt gefragt wird zu meiner Meinung. Manchmal denke ich auch, was wollt ihr eigentlich von mir? Weil, aber ich sehe mich ja auch als kleines Kind, weißt du? Ich meine, ich bin jetzt letztes Jahr 26 geworden. Und
sieht man dir übrigens an.
Nee, aber gut, die grauen Haare kamen nur dadurch, dass wir jetzt Lars Klingbeil als Finanzminister haben. Aber nee, Fakt ist tatsächlich, du kennst vielleicht selber, du hast jetzt gesagt, du bist 35 geworden. Und ich finde einfach, wenn ich in den Spiegel gucke, denke ich, what the fuck, ja? Aber ich benehme mich ja wie ein 12-Jähriger und denke ja auch so. Ja, und
die bunten Schuhe hast du schon an.
Ja, guck.
Das passt auf jeden Fall.
Ja, ja. Ja, nee, aber ich fühle mich nicht so alt, wie ich bin. Und du wahrscheinlich auch nicht, oder?
Ich auch gar nicht. Ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie so mit 23 stehen geblieben.
Genau.
Ja, so, ja, das,
intellektuell, ja.
Ja, das war schon wahrscheinlich, weit war es früher, ja.
Ja, ich auch.
Aber man tut das Beste, was man kann. Aber für mich ist es so, ich habe das für mich so festgestellt, die Leute trauen sich auch nichts mehr zu sagen. Das ist ein Riesenproblem, was ich sehe. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir wollen diese Podcast-Sache einmal aufnehmen. Wir wollen da rangehen. Wir wollen wirklich auch einen offenen Raum bilden. Wir werden dafür auch wahrscheinlich irgendwann Probleme kassieren. Ich predikte es jetzt schon mal in die Kamera, ja. Aber es muss eine Kommunikation stattfinden und zwar zwischen allen Ebenen.
Diskurs, ja.
Es muss immer ein Diskurs da sein. Jeder muss mit jedem auch reden können. Es muss auch eine Basis immer da sein.
Finde ich super, Fabian. Problem ist, das versuche ich auch auf meinem Kanal, ne? Ich sage auch mal Diskurs leben. So heißt auch mein Event, das ja im Mai stattfindet und so weiter. Und versuche auch immer andere Meinungen einzuholen. Problem ist, ist, dass manchmal gewisse Kreise, vor allem leider aus dem linken Spektrum, nicht diskursbereit sind. Also ich habe dann schon tausendmal Luisa Neubauer angefragt oder Marcel Fratscher oder halt irgendwelche linken Spinner. Ja, und ich bin ja immer sehr wohlwollend, ja, wenn ich sie jetzt auch Spinner bezeichnet habe und so. Aber ich gebe jedem eine Chance. Ich rede auch, also Alice Weidel war da, Gregor Gysi war da und so weiter. Aber ich finde einfach, in der pluralistischen Demokratie ist das Fundament miteinander reden. Weil man nicht miteinander redet, der fängt an, sich gegenseitig zu bekämpfen, mit Gewalt oftmals. Ne? Und Problem ist nur, die sagen nie zu. Das ist das Problem, weil sie auch keine Gegenargumente haben. Die anderen haben meistens nur ad hominem. Also sie versuchen dann auf die persönliche Ebene zu gehen. Ja, dann sagen sie, ach, du bist Verschwörungstheoretiker oder das und das oder du bist rechts oder whatever. Ja. Und deswegen finde ich es geil, weil ich versuche das auch. Ich wünsche dir auch viel Erfolg. Ich hoffe, du hast mehr Erfolg wie ich diesbezüglich. Und deswegen habe ich auch gesagt, weil mich Robin ja angefragt hat, auf jeden Fall. Ich bin immer offen für neue Formate. Ich bin immer offen für Diskurs, für Pluralismus, für einen Austausch, weil davon lebt die Menschheit eigentlich. Und nur die menschliche Evolution ist sozusagen nur dadurch getragen worden, dass man These, Antithese hatte. Das ist auch wissenschaftlich das Wichtigste überhaupt. Ne? Und jetzt leben wir aber in einer Zeit, wo der Meinungskorridor extrem verengt wurde in den letzten Jahrzehnten. Durch die Presse, durch die Politik. Und umso wichtiger ist es, den aufzubrechen. Deswegen ist jedes Format, jeder Podcast umso wichtiger. Genau.
Ich glaube auch, dass es einfach so eine Gesamtanstrengung der Gesellschaft sein muss, dass man das machen muss. Dass es natürlich immer schwieriger wird und immer weniger. Die Freiheit wird immer beschnitten in Stücken. Das war schon immer so. So verengt sich auch der Meinungskorridor am Ende. Aber das Thema ist, wenn wir diese Basis gar nicht schaffen, wenn wir diesen Austausch gar nicht haben, ja, du hast es eben gesagt, es führt zu Gewalt, es führt zu Problemen in der Gesellschaft. Ich kann nicht versprechen, dass wir Erfolg haben. Aber die Thematik ist, man muss es immer versuchen. Ja. Und man muss zumindest mal auch eine Rahmenbedingung schaffen. Die Deutschen haben aus meiner Sicht immer das Problem, wir sind immer das Volk, was sich nicht wehrt. Ja, es geht uns irgendwie immer noch viel zu gut, es ist alles am Laufen, es geht immer weiter voran. Und so geht's schrittweise, wie hat Guido Westerwelle gesagt, die Freiheit schwebt in Stücken. Ja. Und jetzt am Ende des Tages, wo kommen wir denn dahin, wenn wir nicht mehr offen miteinander reden können, wenn wir uns auch im Internet nicht mehr frei äußern können, wenn wir Start praktisch 1984. Einmal aus. 1984 ist übrigens ein Buch, was man lesen sollte, um's aware zu haben und keine Anleitung. Ja. Ich meine, wenn man den Leuten zuhört, das war für mich ganz schockend. Ich habe in einem anderen Podcast war Ricarda Lang zu Gast. Und ich habe ihr zugehört.
Die war auch schon bei mir.
Tatsächlich.
Die ist privat eigentlich sehr, sehr nett, aber halt.
Das kann ich mir vorstellen. Blendet. Aber was ich total spannend fand, war die als noch in der Regierung war bei dir oder erst später?
Sie war noch in der Regierung.
Ah, okay. Ja. Dann war sie noch, glaube ich, auf einem anderen Schiff, weil das war jetzt nach Regierungszeit. Und es war unfassbar interessant, ihr zuzuhören. Und das Thema, wenn man ihr zuhört, was ich noch viel schlimmer fand, sie haben ja alle Probleme erkannt, auch in der Regierungszeit. Ja. Aber sie haben sich ja anscheinend aktiv dagegen entschieden, etwas für die Menschen zu tun.
Genau.
So, und die Leute verstehen ja gar nicht, wie sie enteignet werden. Was ihnen passiert, enteignen, denkt jetzt jeder, oh, es geht nur ums Geld. Nein, es geht um die Bildung, es geht ums Essen. Vielleicht, da ist das Thema Bitcoin ja die Nummer eins, wo wir eigentlich drüber reden können. All diese Dinge werden durch den Staat gelenkt, durch die Zentralbanken. Ja, die Zentralbanken führen dazu, dass die Leute praktisch enteignet werden. Wir haben die Inflation. Ja, wenn du jetzt 100.000 Euro praktisch hinlegst, hast du 2% Inflationsziel, was wir wahrscheinlich eh nicht haben, was aber immer propagiert wird, korrekt.
Ja.
Aber in 10 Jahren sind deine 100.000 Euro nur noch 80.000 Euro wert.
Ja.
So. Und diese Dinge hast du ja auf verschiedenen Ebenen. Es wird Geld gedruckt, um Leute zu beeinflussen, damit wird Macht ausgeübt, damit werden Meinungen kontrolliert, damit werden auch Menschen kontrolliert. Ja. Und die Frage für mich ist, werden wir da jemals rauskommen aus deiner Sicht? Ich meine, du hast eine tolle Entwicklung gemacht von Crash über Sachwerte, über diese Honorarberatung und du bist ja mit einer der größten Bitcoiner mittlerweile in Deutschland, wie man so sagen kann. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, ich kenne deinen Content jetzt seit 6, 7 Jahren. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass du Bitcoiner wirst. Ja, vielleicht, weil es lag mir einfach mental fern, ich habe dich da nicht so connected. Ja, aber wie war die Reise? Wie bist du auf dieses Thema gekommen und warum gibst du dem so viel Raum in deinem Leben? Ja.
Also vorab, eines meiner Lieblingslieder gerade ist aus dem Punkrock-Bereich, heißt Fuck the System Everywhere. Und das System ist tatsächlich das Problem. Ja, es ist wirklich ein Systemproblem, in dem wir leben. Also unser Geldsystem ist falsch gestrickt. Unser ganzes System, wie wir es jetzt kennen, glaube ich, wird in den nächsten Jahren komplett umgekrempelt werden, weil wir halt einfach einen Paradigmenwechsel erleben. Und auf Bitcoin bin ich gekommen für die Recherche zu meinem zweiten Buch, Der Crash ist die Lösung. Das war 2013. Vorne anfangen. Also zum ersten Mal mit Bitcoin in Berührung bin ich 2011 schon gekommen über einen Kunden in der Honorarberatung, der zu mir gesagt hat, hey, hat er was entdeckt, so digitales Geld und ob er da investieren soll. Und habe ich gesagt, also klingt für mich nach einem Scam, ja. Also ich habe mich damit aber nicht beschäftigt gehabt. Er hat nur gesagt, hey, Bitcoin, bla blub und so. War damals wenige Cent, irgendwie 30, 40 Cent. Und ich habe gesagt, nee, das Internetgeld, das kann nur ein Scam sein. Und dann war ich sehr überrascht bei meiner Recherche für ein besseres Geldsystem 2013. Da habe ich mich natürlich mit dem Goldstandard beschäftigt, als auch mit Schwundgeld und so weiter. Und dann kam bei meiner Recherche im Internet kam wieder dieses Bitcoin-Thema auf. Und ich so voll, what? Das gibt's immer noch? Ja. Und dann wurde ich doch neugierig. Dann habe ich angefangen zu recherchieren. Damals gab es nur Content auf Englisch, also auch Podcasts und so weiter. Gab es da relativ wenig in Deutschland. Und dann habe ich wirklich mir alles reingezogen. Ich war fasziniert davon erstmals, dass es noch da ist. Und habe ich mir auch dieses White Paper von Satoshi Nakamoto runtergeladen. Und ich weiß, es lag auf meinem Nachttisch relativ lange, da hatte ich immer so einen Buchstapel und das war das Letzte, was ich lesen wollte. Das war irgendwie kryptisch, mathematisch. Ja, genau. Und auf Englisch dachte ich, oh nee, hey. Und ich werde es nie vergessen, da war ich in Würzburg bei einem Vortrag für die Buchpräsentation. Da waren über 1000 Leute. Ich war voll auf Adrenalin, bin abends dann doch noch heimgefahren, weil ich nicht im Hotel schlafen wollte. Und dann lag ich da irgendwie völlig voll mit Adrenalin gepumpt und das Letzte, was ich lesen konnte, war das White Paper. Da dachte ich, ja komm, das liest du jetzt, da schläfst du gleich ein. Nach 2-3 Sekunden, Pustekuchen. Ich war hellwach. Ich war so on Feuer, dass ich sogar Gänsehaut hatte, meine Frau geweckt habe, habe gesagt, hey, ich habe die Lösung gefunden. Und sie hat gesagt, halt die Fresse, ich will schlafen, lass mich scheiden. Ja. Und ich dachte, hey, das ist das beste Geldsystem, was die Menschheit jemals geschaffen hat. Und ich war so on fire, ich habe auch nicht mehr geschlafen. In der Nacht habe ich erstmal geguckt, wo kann ich bitte Bitcoin kaufen? Es war damals gar nicht einfach. Es gab nur einen Anbieter damals.
Das war welches Jahr, ganz kurz für die
Zuschauer? 2013.
Okay.
Bitcoin.de hießen die. Und es war aber auch ein riesen, also der Oliver Flasskemper ist auch in der Zwischenzeit ein Freund von mir, der Gründer. Und es war aber damals, also es ist eher so wie eine eBay-Plattform, dass man von privat kauft. Und es war aber auch ein riesen Terz, das erstmal so zu installieren, zu machen, zu tun und so weiter, sich dort anzumelden. Also war gar nicht so einfach damals, 2013, da hat sich Satoshis, habe ich ja nur gekauft, also nicht den ganzen Bitcoin, zu kaufen und so weiter. Und so hat die Reise begonnen. Und dann, wenn du anfängst, dich mit Bitcoin zu beschäftigen, dann beschäftigst du dich auch mit Geopolitik, du beschäftigst dich mit Ethik, mit Moral, mit Geldsystemen, mit Zyklen, mit vielem einfach. Das ist dieser berühmte Kaninchenbau, in dem man herabsteigt, das ist wie bei Alice im Wunderland, und dann 1000 Abzweigungen siehst. Und dann siehst du das Gesamtbild. Und das ist ja wirklich die Matrix zu verlassen eigentlich. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Ich habe davor schon die Matrix verlassen, weil ich ja in Argentinien Staatsbankrott miterlebt habe und weil ich schon vorher wusste, wie das Geldsystem funktioniert. Ich wusste, das Geldsystem ist der größte Betrug eigentlich, den es gibt an den Menschen, weil der ja durch die Inflation deine Lebenszeit gestohlen wird. Und deswegen habe ich ja dann auch ein Buch nach dem anderen zum Geldsystem, zum drohenden Crash geschrieben, der jetzt übrigens ja voll im vollen Gange ist. Wir werden in den nächsten Jahren, werden wir einen kompletten Skip sehen in unserem System, dass wir einfach, ja, das Fiat-Geldsystem ist nicht mehr nachhaltig, es funktioniert nicht mehr. Und deswegen habe ich mich auch immer mit Geldsystemen, Geopolitik, Gold, aber auch Bitcoin im digitalen Gold beschäftigt. Und ich sage auch immer, also das beste Zitat ist von Henry Ford, der gesagt hat, würden die Menschen unser Geldsystem verstehen, hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh. Und es ist tatsächlich so. Also wenn da draußen nur 5% das Geldsystem verstehen würden, dann würde Wiesbaden brennen. Das wäre so.
100%.
Ja. 100%. Und Bitcoin ist für mich eigentlich die größte Erfindung, das größte Geschenk, das wir eigentlich bekommen haben, weil es zum allerersten Mal ein Geldsystem ist, was Staat und Geld trennt. Und aus dem Grund habe ich ja auch in meinem 7. Bestseller, die größte Revolution aller Zeiten, auf 100 Seiten das Geldsystem, die Geldgeschichte aufgezeigt, 2000 Jahre Geldgeschichte, warum Geldsysteme immer wieder scheitern. Egal ob Römisches Reich, egal ob Demokratie oder Diktatur, es ist immer das Gleiche. Das schwächste Glied der Kette ist der Mensch. Und Satoshi Nakamoto hat es genauso erkannt und hat dann den Mensch aus seiner Geldgleichung rausgenommen und hat ihn ersetzt praktisch mit einem Algorithmus, der nicht bestechbar ist, der nicht manipulierbar ist, der nicht veränderbar ist. Und deswegen ist für mich Bitcoin die größte Revolution aller Zeiten, deswegen auch der Buchtitel. Und ich brenne für Bitcoin, weil ich sehe in Bitcoin einfach die allererste Möglichkeit, dass wir zum allerersten Mal ein Geldsystem schaffen, was länger als 100 Jahre hält, was wirklich ein goldenes oder orangenes Zeitalter bringt, was Frieden bringen kann, was keine Schulden in der Zukunft machen kann, was wirklich das demokratische Geldsystem schlicht weg ist. Du musst nicht um Erlaubnis fragen, darf ich bei Bitcoin teilhaben? Du hast keine Bank, die dich irgendwie sperrt, du hast keinen Staat, der dich irgendwie zwangssanktioniert und so weiter. Und deswegen sollte sich auch jeder mit Bitcoin beschäftigen. Aber für mich ist Bitcoin sogar noch was Spirituelles, weil ich glaube tatsächlich, dass Bitcoin, weil die Frage immer wieder war, wer ist Satoshi Nakamoto? Wer ist dieser ominöse Gründer?
Ist es nicht die NSA?
Nein, ist es nicht. Es war auch nicht Epstein. Ja. Also ich habe dazu auch ein Buch viel geschrieben, weil das ist natürlich eine Frage, die jeden interessiert. Und es gibt die These, entweder er ist tot, ja, oder es war Hal Finney, ne, der ist ja auch gestorben leider. Und ich glaube tatsächlich, es ist entweder Alien Technology oder halt Jesus 2.0. Also für mich ist es wirklich ein Geschenk des Himmels, Punkt aus. Davon bin ich felsenfest überzeugt, weil dieses Gefühl, das ich bei der Erkenntnis von Bitcoin hatte, fühlt sich an wie irgendwie die Erleuchtung schlecht
weg. Ich kann das Gefühl absolut nachvollziehen, ja. Weil diese Reise, die man da macht, die man durchgeht, die endet ja nie bei Bitcoin.
Nee.
Du kannst immer weitergehen. Irgendwann sind wir in der Forschung, in der Physik, tief drin, in Thermodynamik. Das ist ja, du kannst du es nicht mehr von Kapazität aufnehmen als Einzelmensch. Aber wenn du einen großen Teil verstanden hast, siehst du, wie praktisch die inflationäre Geldpolitik das Essen der Menschen schlechter macht. Ja? Du siehst, wie generell Bildung beeinflusst wird in Institutionen, wie Sachen gesponsert werden. Ja? Du siehst diese ganzen Sachen, die brechen und die nicht funktionieren. Und diese Trennung von Geld und Staat ist etwas, was ganz, ganz wenige natürlich wollen. Ja, gerade in den Machtpositionen ist es etwas, was sehr natürlich abgelehnt wird, weil du verlierst die Kontrolle über die Leute damit.
Deswegen ein Zitat kurz, was auch aktuell Donald Trump gesagt hat. Er hat gesagt, wer das Gold hat, macht die Regeln. Und genauso ist es, also Gold ist praktisch Geld. Ja, Geld ist Gold, everything else is credit. Und genau deswegen ist es so. Die Politiker werden niemals diese Geldhoheit aus den Händen geben, weil sie damit alle Macht haben über die Menschen. Sie können die Geldströme manipulieren, zu ihren Gunsten zukommen lassen. Zum Beispiel aktuell in Deutschland, viele NGOs werden finanziert von Parteien. Ja, warum? Damit sie Wähler bekommen, damit sie das Narrativ bestimmen können, damit sie Klaköre finden und so weiter. Deswegen will da auch keiner dran gehen, natürlich.
Wie hat das Nietzsche schon vor 100 Jahren gesagt? Ja, der Staat lügt in allen Zungen des Guten und des Bösen.
Ja.
Wenn er etwas sagt, gelogen hat er. Wenn er etwas hat, gestohlen hat er es. So. Und es hat sich nicht verändert. Ja.
Also viele sagen auch, Steuern sind Raub. Einfach, ja.
Ja.
Also, ja, muss jeder für sich selbst entscheiden, aber Fakt ist, wir sind in einer Zeitenwende und wir werden in den nächsten Jahren große Veränderungen sehen, die wir momentan noch gar nicht irgendwie erfassen können in unserem kleinen Primatenhirn.
Ja, und das Thema ist, es wird ja immer auch also ersatzlos angepriesen. Wir brauchen diese Steuern, wir brauchen das, um Infrastruktur zu investieren und Co. Man könnte die ganzen Sachen auch zweckgebunden machen. Ja? Wenn man die Sachen zweckgebunden macht und sagt, es steht Strafe darauf, das anders zu verwenden, hat doch keiner ein Problem, für die Straße vor der Haustür zu bezahlen, wenn man die aufteilt in der Gemeinschaft. Es hat keiner ein Problem, für die Feuerwehr zu bezahlen, für die Polizei, für die Krankenhäuser, weil wir alle nutzen den Service und wir sind total happy. Und das ist auch der Grund, warum ich sage, wir als Gesellschaft, wir können ja dankbar sein, wo wir leben. Auf was für einem Gesundheitsstandard, Lebensstandard. Wir leben besser als vor 500, 600 Jahren. Jeder König mit Abstand, selbst die ärmste Person in Deutschland.
Genau. Ja? Also jeder, also nochmal, uns scheint die Sonne aus dem Arsch eigentlich.
Korrekt.
Also keiner Generation ging es besser wie uns, vor allem in Deutschland, dass wir hier geboren worden sind, dass wir in diesem Wohlstand, diesem Überfluss leben dürfen, müssten wir eigentlich jeden Morgen erstmal auf die Knie fallen und sagen, danke, danke, lieber Gott, dass ich jetzt leben kann. Ich meine, hey, KI, iPhone, von mir aus auch Tinder, egal was, ja. Ich meine, 1000 Möglichkeiten, wir können alles machen, du kannst alles kaufen im Supermarkt, die Auswahl ist gigantisch. Habe ich heute Lust auf ungarisches Essen, gehe ich zum Ungarn. Will ich Pizza, indisch geht auch, ja. Also ich kriege alles, alles, alles. Teilweise stehe ich vor dem Joghurtregal, weiß nicht, kann ich es essen oder muss ich mich damit eincremen, ja. Also dahingehend muss man doch tatsächlich sagen, dass wir in der besten Zeit der Menschheit de facto leben und nie ging es jemandem besser wie aktuell und es wird wahrscheinlich auch immer besser werden. Ich meine, überleg mal, wir haben jetzt sogar schon Raketen, die rückwärts einparken können und wieder hochfliegen. Also das Recycling ist schon mal da. Wir werden wahrscheinlich das Weltall in den nächsten 10, 20 Jahren erobern, möchte ich nicht sagen, aber mehr besser kennenlernen. Also die Möglichkeiten, die uns gegeben werden, sind gigantisch. Jetzt noch mit künstlicher Intelligenz, Digitalisierung, es wird absurd
werden. Weltumspannendes Internet,
ja,
Space
Bitcoin.
Ja, es ist einfach crazy. Ja. Aber das ist ganz interessant von dir zu hören, weil man darf nicht vergessen, du hast dich sehr mit Krisen im Finanzbereich, in Gesellschaften beschäftigt, dein ganzes Leben lang. Und du bist ja von der Person, wie du jetzt bist, bist du ja ein extrem positiver Mensch.
War ich immer.
Ja?
Also dieses, nein, da muss ich kurz reinkrätschen,
gerne.
Fabian, weil dieses Framing Crash-Prophet wurde mir ja von den Medien gegeben, weil ich denen einfach zu stark Klartext gesprochen habe. Also ich kann aus mehreren Hintergrundgesprächen mit großen Presseorganen sprechen. Ich war zweimal beim Spiegel für das große Interview drin mit über 10 Seiten mit dem Wirtschaftsweisen Peter Bofinger. Und wenn man das jetzt liest in der Retrospektive, er lag mit allem falsch. Ich habe Recht behalten mit allen Punkten. Da ging es um Corona, Herdenimmunität, Bitcoin und
witzigerweise habe ich da die Research gemacht und es stimmt, was du sagst.
Ja,
ist korrekt.
Natürlich, weil ich lüge nicht. Aber
jeder macht Fehler, aber
die
Gruppe der Sachen ist richtig.
Ja, ich wurde gecancelt dafür. Ich wurde nicht mehr eingeladen in die großen Medien. Mein Wikipedia-Eintrag klingt wie von einem super Schwurbler, Rechtspopulist.
Ich möchte kurz erwähnen, hat vorhin den Aluhut an der Tür abgelegt, ja?
Genau. Und die Aluhose auch, ja. Nee, aber mit Aluhut hat man einen besseren Empfang heutzutage, kann ich gleich sagen, weil die Halbwertszeit von Verschwörungstheorien wird immer kürzer, muss man einfach sagen, ja. Aber wie dem auch sei, Fakt ist tatsächlich, ja, ich hatte mit einer Redaktion von einem großen öffentlichen Medium, also dafür muss man auch Gebühren zahlen im Monat, hat mir die Redaktion gesagt, ja, wir können sie nicht mehr einladen, weil sie argumentieren mit Fakten. What? What?
Magst du das Medienhaus nennen?
Fängt mit Z an, hört mit F auf. Ja. Ah, und das andere ist, war ich in einer Diskussionsrunde mit einem deutschen Politiker, also Söder kann ich ja sagen, der war so wutentbrannt, der hat mir dann beim Abschminken gesagt, ich werde dafür sorgen, dass sie nie wieder eingeladen werden. Ist auch passiert tatsächlich, ja. Also und weitere Geschichten halt in dem Bereich. Ne? Also die, immer nur Framing, immer nur ad hominem, weil sie keine Gegenargumente mehr haben. Also die linken Journalien hassen mich. Dabei war ich früher selber links. War selber Punk und so weiter, ne? Aber und war auch bei der Taz, hat ein Interview oder bei anderen linken Kontextmagazinen und so weiter, ja. Und ich dachte immer, hey, die Linken stehen doch auch für Diskurs und Inklusion und wir reden mit allen.
Ja,
das sind eigentlich linke Nazis, muss man schon fast sagen, ja. Korrekt. Also meine Meinung gilt und alle anderen Meinungen, also ich bin immer so tolerant, aber nur diejenigen, die meine Meinung teilen und die eine andere Meinung haben, die will ich nicht zu Wort kommen lassen, die cancel ich sogar. Und deswegen, Crash-Prophet war nur, um mich mit zu stigmatisieren, nach dem Motto, beschäftigt euch nicht mit seinen Thesen, weil das ist ein Spinner. Und damit cancelst du eigentlich den kompletten Diskurs. Und das ist passiert. Und deswegen viele, die ich immer wieder, ja, du bist doch Crash-Prophet. Oder der ist doch ein Crash-Prophet. Und dann sage ich, gib mir Argumente. Wieso? Na, weiß nicht, habe ich gelesen in der SZ. What? That's it? Das ist dein Argument?
Wenn du den Titel von deinen Büchern liest, ne, das ist immer so, okay, Crash. Das haben die einfach so platziert. Genau, ich weiß es, genau. Aber es wird immer erklärt.
Genau, und vor allem.
Das ist eine Sache.
Ja? Vor allem, es gibt einen YouTuber, Horst Lünning, der hat mal die Performance meiner Empfehlungen
von Whisky.de.
Genau.
Ja.
Gezeigt und siehe da, Outperformance. Ich habe alle geschlagen oder auch Prognosen. Es gibt einer hat sich die Mühe gemacht, alle Prognosen, die ich abgegeben habe, mal zu checken, Faktchecken und siehe da, mehr wie 50%. Also nicht irgendwie Glück gehabt und gewürfelt.
Keine
Realisierung. Ja. Hey, ich habe Trump vorhergesagt. Ich habe den Aufstieg der AfD und von BSW vorhergesagt und von den Linken. Ja. Ich habe Griechenland exakt prognostiziert, dass es zu einer Enteignung kommt und so weiter. Ja. Also viele Punkte sind eingetreten. Ich habe auch ein paar Sachen nicht richtig gesagt. Zum Beispiel, ich hatte gesagt in meinem vorletzten Buch, dass 2023 der Euro in die Binsen geht. Es ist nicht mehr machbar. Ja. Und ich hätte auch richtig gelegen, hätte sich die EZB an die Spielregeln gehalten. Aber die haben einfach die Maastrichter Kriterien gebrochen und die eigenen Spielregeln gebrochen. Es wäre so, wenn du im Fußball sagst, hey, Barcelona darf jetzt mit der Hand spielen.
Ja.
Ich meine, hätte ich das gewusst, ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass man den Zins auf Null setzt und dass man einfach sagt, komm, wir kaufen mehr Staatsanleihen. Und deswegen ist diese Prognose nicht eingetreten. Aber ich bin auch ehrlich genug zu sagen, da lag ich falsch. Ja. Aber du kennst meine Bitcoin-Prognosen. Ja. Ich meine, es ist eingetreten, Silber genauso und so weiter. Klar, hey, wertet mich nach meinen Worten und nach meinen Taten, ja, und guckt, was eintritt und was nicht eintritt. Und ich sage ja auch immer, alles kann, nichts muss. Keiner muss mir folgen oder denken, ich bin immer richtig. Ich lerne auch jeden Tag. Aber mit vielen Punkten lag ich wohl doch richtig.
Ja, du hast eben was ganz Spannendes gesagt in dieser ganzen Thematik. Du hast gesagt, ich war früher auch Linker.
Ja.
Und dann wurdest du praktisch zum Kapitalisten.
Naja, ja? Ich wurde halt Realist und habe gemerkt, dass die... Dass
wie war der Weg?
Also ich war, um links zu sein, musst du ja geistig limitiert sein, um es mal diplomatisch auszudrücken. Du musst ja, also ich war immer sehr optimistisch, bin ich immer noch, weil du gesagt hast, ja, meine Crashbücher und so, ich war immer lebensbejahend. Ich habe in jedem Buch, in jedem Crashbuch, habe ich auch Lösungen aufgezeigt. Sowohl fürs Individuum, wie lege ich mein Geld richtig an, als auch natürlich für die Gesellschaft. Ne? Also wie können wir energieunabhängig werden? Welche Lösungen gibt's? Also Berufspolitiker abschaffen zum Beispiel, Steuersenkungen. Ich habe gesagt, wir brauchen nur eine Steuer, ne, um meinen ganzen Steuerwahnsinn zu stoppen. Eine Mehrwertsteuer würde reichen und so weiter. Jetzt wegen der Energiekrise, wenn die Politik wollen würde, könnte sie morgen helfen. Sie könnten entscheiden mit 2/3 Mehrheit, hey, CO2-Steuer abschaffen, weil es sowieso absolut Blödsinn ist. Ja, die Welt wird nicht untergehen und wenn wir CO2-Abgabe zahlen, bringt es dem Klima gar nichts. Und wir könnten die Mineralölsteuer einfach mal aussetzen, die einen Großteil des Benzin- und Dieselpreises ausmacht.
Das wissen die Leute nicht.
Ich meine, ja, das wissen die Leute nicht, aber Holland, Niederlande, also Österreich, ja, Spanien haben es vorgemacht.
Die denken immer, bei uns in Deutschland ist der Sprit so teuer. Ich kann es ja mit Dubai vergleichen. Ja. Dubai verkauft den Sprit zum Weltmarktpreis. Und Deutschland kauft den Sprit auch zum Weltmarktpreis. Ja. So. Das andere, was da oben drauf ist, sind nur
Steuern
und Abgaben.
Genau.
Es ist nichts anderes.
Es ist Ideologie einfach. Man hat Ideologie über Vernunft gestellt in Deutschland. Deswegen haben wir einfach die höchsten Abgaben im Bereich Steuern, Mineralölsteuer natürlich, im Bereich Steuern generell natürlich, ja, und haben die schlechteste Gegenleistung momentan. Deswegen ist ja Deutschland auf dem absteigenden Ast. Aber Fakt ist tatsächlich, also wenn die deutsche Politik was machen wollen würde, könnten sie sofort agieren, aber sie sind ja Profiteur. Also man erwartet jetzt ungefähr eine Milliarde mehr Steuereinnahmen. Und Politiker sind eins, sie sind strukturell gierig, können mit Geld nicht umgehen und brauchen immer mehr Kohle. Ja, wir haben ja kein Einnahmeproblem, wir haben ein Ausgabeproblem. Ja, das ist das Problem. Und wir könnten sofort anfangen, hier wirklich aktiv Lösungen aufzuzeigen. Und ich habe Lösungen immer wieder aufgezeigt, auch jetzt zur Energiekrise. Wir könnten 6 AKWs reaktivieren. Wir könnten selber Öl fördern. Ja, in der Nordsee, das machen die Briten und die Norweger übrigens auch, von denen wir es dann teuer kaufen. Wir könnten sofort, also man müsste sofort die erneuerbaren Energien stoppen, weil solange man keine Speicherlösung hat, kann man mit fluktuativer Energie, die man nicht speichern kann, grundlastfähig abrufen kann, kann man keinen Krieg gewinnen. Ja, weil wir zahlen Geisterstrom an die Energiebetreiber, wenn praktisch wir Spitzen haben. Wir zahlen den Ländern um uns herum, dass sie unseren teuren Energiestrom aus erneuerbaren Energien abnehmen, Geld das so, dafür sogar. Ja, sagen wir Negativpreise. Es macht keinen Sinn einfach. Ne? Wir könnten sofort in der Lüneburger Heide nach Frackinggas, also nach Gas suchen. Wir könnten unsere Kohleschächte eröffnen. Da liegt für 300 Jahre liegt da Kohle. Wir wären autark. Ja? Wir könnten alle den Stinkefinger zeigen. Im Übrigen, Indien, Vietnam und China. Der Energiemix dieser drei Länder besteht zu über 60% aus Kohle. Man höre und staune.
Die Chinesen haben, glaube ich, letztes Jahr pro Woche ein Kohlekraftwerk gebaut.
Genau. Ja, die haben insgesamt 1433 Kohlekraftwerke und 400 sind im Aufbau. Also warum? Kohle ist halt Leben, ist halt auch ein Energiespeicher. Deswegen empfehle ich ja auch in meinem Investmentbrief Kohleaktien. Die werden meiner Ansicht nach hervorragend performen. Nur weil wir ideologisch sagen, ach, wir wollen die Welt retten, wir brauchen keine Kohle, wir wollen Windmühlen aus dem Mittelalter. Viel Spaß, aber dann habt ihr auch einen Wohlstand wie im Mittelalter. Dann dürft ihr halt wieder Ratten fressen.
Ja, und ich habe für mich auch jetzt als junger Mensch, man gründet Familie, man braucht ja irgendwo auch einen Standort. Ja? Was habe ich gesagt? Wo geht man hin? Nach was bewertet man die Standorte, wo man hingeht? Ich habe es für mich ganz einfach runtergebrochen. Du kannst nur dorthin gehen, wo du Energie hast.
Ja.
Energie ist Nummer 1 und Nummer 2 ist Gewalt. Wer hat die größten Hammer? Ja, wird in Zukunft wahrscheinlich relativ wichtig sein. Kann man noch ein bisschen mit Ausweichstrategien natürlich bearbeiten. Kennt deine, glaube ich, Panama-Strategien, Uruguay, Argentinien, was du jedes Mal praktisch mit auflistest. Und für mich war wichtig, okay, ich brauche auf jeden Fall einen Standort, wo Energie ist, weil es gibt keinen Standort weltweit, der Energie hat, aber arm ist.
Genau.
Das gibt es nicht.
Gibt's nicht.
Es existiert nicht.
Ich habe da einen schönen Graph in meinem Buch, aber auch gerade beim Vortrag gehabt, nämlich, da siehst du die Länder von links unten nach rechts oben. Oben rechts sind die reichsten Länder, ja, die am meisten, die verbrauchen alle am meisten Energie, weil Energie ist Leben, genauso wie CO2. Das heißt, die Länder, die günstige Energie haben, die viel Energie verbrauchen, sind alle wohlhabend. Unten links sind alles die armen Länder. Und wenn dann Luisa Neubauer und die ganzen Klimaspinner rauskommen und sagen, wir müssen weniger Energie verbrauchen, dann wollen sie eigentlich nur, dass wir alle ärmer werden, damit Abhängigkeiten entstehen. Das heißt, wir wollen die Welt retten, wenn es wirklich so ist, indem wir ärmer werden, weniger verbrauchen. Aber Energie ist Leben, Energie ist Produktivität, Energie ist Wohlstand. Und wenn ihr das wollt, hey, macht das gerne, aber ohne mich, dann bin ich nämlich weg. Und andere Länder werden profitieren.
Ja, und das ist ja so eine Sache, die man uns auch dauerhaft erzählt. Man erzählt immer, Energiesparen, Energiesparen, Energiesparen. In keinem anderen Land der Welt, was ich gehabt habe, ist dieser Energiesparenwahn so groß. Ja, und man auf dieses Sparen, Sparen, weniger, weniger. Man prügelt es uns Deutschen ja eigentlich ein. Hier Energiesparlampe, dort Kühlschrank ausstecken, Lichter ausmachen und
Recycling.
So weiter. Recycling ist der nächste Scam. So,
Klimawandel. Geh mal auf die Philippinen. Geh mal nach Indonesien.
Ich hab's
da gesehen. Haben wir Flüsse voll Plastikmüll,
ja.
Hey, ganz, oder in Indien, ja. They don't fucking care. Die wollen was zum Essen haben. Die wollen Energie. Und wir denken irgendwie moralisch überhöht. Wir wollen die Welt retten. Wir könnten morgen alle wieder in der Steinzeit leben in Deutschland. Ja. Es würde dem Klima nichts ausmachen. Es würde sich nichts ändern. Und China würde trotzdem jede Woche ein Kohlekraftwerk bauen.
Korrekt. Und das sieht man auch in den Emissionstabellen. Die kann man sehen. Ja, selbst an denen, die öffentlich verfügbar sind, ist es ja überhaupt alles nachvollziehbar. Es ist ja nichts, was abwegig ist. Aber wenn man da reinschaut und das einfach so sieht und sagt, ey, guck mal, wir brauchen diese Energie. Wir müssen da positiv rangehen. Wir müssen an das Thema Energiegewinnung auch positiv rangehen. Wir müssen uns unabhängig machen. Du sprichst ja von Energiespeicherlösung gerade im Thema erneuerbare Energien. Wir haben gar keine rohen Erden, aus diese Batterien zu bauen. Wo sollen sie herkommen? Die Lithiumraffinerie 90% China, wahrscheinlich sogar höher.
Deswegen kommt auch der Rohstoffsuperzyklus.
Ja. So, und das ist krass. Das ist eine Sache, die ignorieren die Leute und wir machen uns abhängig. Was ich sogar davon ausgehe manchmal, das ist wahrscheinlich nicht abwegig, einfach nur, das kann ich nicht beweisen, muss ich auch ganz klar so sagen. Aber es ist eine Vermutung. Ich vermute auch natürlich, dass da hinten Propaganda bezahlt wird.
Natürlich.
Ja, die natürlich dieses Narrativ pusht, um Deutschland wiederum in Abhängigkeit zu bringen.
Spinner. Also mal, ich kann nur sagen, die Grünen sind die gefährlichste Partei Deutschlands und Trittin hat mit seinem AKW-Abschaltungswahn Deutschland nachhaltig geschadet. Ja? Also es gibt verschiedene Knackpunkte in der deutschen Geschichte, die wirklich nachhaltig schädlich für uns sind, die Kollateralschäden bis heute ausgelöst haben. Das war natürlich die AKW-Geschichte Fukushima in Deutschland, dass wir da aktiv aus der Atomenergie, aus dem Ausstieg ausgestiegen sind. Dann natürlich und die Abschaltung von eigentlich perfekten gesunden, guten, geführten AKWs, muss man sagen, was auch eine grundlastfähige Energieversorgung war und auch noch CO2-neutral ist, muss man auch noch unterstreichen. Dann natürlich die Flüchtlingskrise war ein gigantischer Fehler. Ja, wenn man das nur gewagt hatte zu bezweifeln, ich habe damals einen Fokusartikel geschrieben, wo ich nur gesagt habe, hey, also ohne irgendwie zu werten, habe nur gesagt, hey, aus ökonomischen Gründen können das für unser Sozialsystem schwierig werden. Und ich glaube auch nicht, dass die Integration klappt. Wir haben nicht die Lehrkräfte etc. pp. Ist alles eingetreten, aber ich war dann der böse Nazi. Ja, also ich habe nur gesagt, Leute, das sind die Daten und Fakten. Don't kill me, ja. Oder Kriege generell, Ukraine-Krieg. Ich habe gesagt, hey, ich glaube nicht, dass Russland den Krieg morgen verliert, ja, weil das alles gesagt haben, hey, die Russen werden morgen umkippen, die Armee ist marode. Und dann habe ich auch überlegt, sind die eigentlich behindert? Auf der einen Seite haben sie uns erzählt, die russische Armee ist total aus dem Mittelalter, aber Achtung, der Russe steht morgen am Brandenburger Tor. Leute, checkt ihr das nicht? Ja, setzt doch mal das Puzzle zusammen. Die wollen euch Angst machen, die wollen euch in Angst halten. Sie bringen keine Lösungen. Dann natürlich Corona. Ja, war auch so eine geile Story hier. Ja, echt, hey, wir müssen alle jetzt nur Masken tragen und uns die Impfung geben. Ja, scheiße, die erste Impfung hält nicht, aber die zweite wird funktionieren. Auch die zweite hilft auch nicht. Du brauchst einen Booster, erst dann wird sie funktionieren. What the fuck? Das war der größte Scam, neben natürlich Klima und Pipapo. Und aus dem Grund muss man einfach sagen, derjenige, der glaubt, dass diejenigen, die uns in den letzten Jahren angelogen haben, jetzt die Lösungen präsentieren, ist natürlich naiv. Ja, aber ich versuche immer, weil sie könnten Lösungen zeigen. Wir könnten doch einfach mal lösungsorientiert arbeiten. Nicht zu sagen, hier, das sind die Probleme, wir müssen die lösen diesbezüglich. Und die Lösung ist immer in der Politik mehr Steuern, mehr Abgaben und mehr autoritäre.
Und mehr Freiheitsentzug.
Genau, mehr Freiheitsentzug, ja. Wir brauchen Meldestellen, du kannst jetzt Leute anschwärzen. Ich meine, what the fuck? Das ist doch wie Stasi 2.0. Und deswegen müssen wir uns wirklich stark machen für die freie Meinungsäußerung, für den Diskurs und natürlich auch dafür, dass die Menschen den Mut haben, auch das zu sagen, was sie denken, ohne Repressalien zu erlangen. In Deutschland trauen sich 70% der Menschen nicht, das zu sagen, was sie denken. Und dann wundert man sich, dass immer mehr Menschen sagen, ich gehe auf X oder ich will die AfD oder BSW oder die Linken und so weiter, weil sie unzufrieden sind mit dem System. Und die Politik liefert keine Lösungen. Dabei wäre es so einfach, einfach mal zu sagen, Leute, hier, da können wir die Energieprobleme lösen. Pipeline zum Beispiel, ja, Nord Stream. Es sind zwei Röhren. Eine ist kaputt, eine funktioniert. Wir könnten sofort jeden Tag 10 Millionen Kubikmeter Gas aus Russland beziehen, wenn wir den wollen würden. Aber wollen wir ja nicht, ne? Weil wir halt moralisch überlegen sind. Wir könnten sofort in der Lüneburger Heide nach Gas suchen. Da gibt es für 30 bis 40 Jahre Gas. Ja, nur in der Lüneburger Heide. Wir reden nicht vom Rest von Deutschland. Wir haben, wie gesagt, habe ich vorhin schon erwähnt, Kohle für 300 Jahre. Wir haben Uran. Wir könnten 5000 Jahre mit eigenen Uranvorkommen unsere AKWs betreiben. Und da hat die Technologie sich ja auch weiterentwickelt. Also es gibt immer Lösungen, ja. Aber die Politik kreiert auf der einen Seite selber die Probleme, um dann als Retter darzustellen. Also sie sind eigentlich Brandstifter und Feuerwehrmann in einem. What the fuck?
Es funktioniert halt nicht.
Ja, und deswegen, fuck das System. Und es wird sich selber, es demaskiert sich ja selber. Mit jeder Krise wachen ja mehr Menschen auf und erkennen, die lügen uns an, egal Presse, Medien oder Politik, und gehen aus der Matrix raus und sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich gucke mir jetzt radikal intelligent an, ich gehe auf X, ich mache mir mal ein eigenes Bild, was früher normal war. Also in meiner Generation, ja, also 80er, 90er, 2000er, da haben wir uns alle Seiten angehört und dann haben wir uns ein eigenes Bild gemacht. Jetzt denkt ja keiner mehr nach. Jetzt guckt er halt.
Gut, es gibt halt auch nicht mehr viele Seiten, wenn man sie in den Massenmedien hört, die du angucken kannst. Mittlerweile, du musst aktiv rausgehen. Das ist ja genau das, was wir uns abtrainieren. Ja, also du guckst dir meistens ja nach dem Algorithmus an, was wird dir vorgesetzt, was passiert. Ja, es gibt ja ganz wenig Menschen, die dadurch einfach rauskommen aus diesen 6 Sekunden Aufmerksamkeit, diese Real-Thematik. Genau. Und du bist dann einfach nicht mehr da. Ich habe gestern das Thema gehabt, einfach mit einem von meinen Mitarbeitern. Da war es so, dass sie einfach das Thema hatten. Sie sagen so, hey, ich gucke diese Reels und ich fühle mich nach so einer halben, dreiviertel Stunde so innerlich komplett leer.
Ja.
Das ist, weil das Dopamin ist. Ja. Das ist alles engineert, um die Aufmerksamkeit zu ziehen. Genau.
Wusstest du auch, dass der TikTok-Content in Europa, in der westlichen Welt anders ist als in China?
Das wusste ich, ja.
Okay, krass.
China will Education gepusht.
Ja.
Ich kenne sogar den Content.
Das ist so krass.
Und es ist hier einfach komplett anderer
Bullshit-Content.
Ja,
einfach ist es ganz, wirklich ganz schwierig. Verdummung, Brot und Spiele. Weil ich hab jetzt in der Zwischenzeit einen guten Freund aus China, also der ist jetzt natürlich abgehauen dort, aber der hat mir das mal gezeigt und erklärt und ich so, es kann doch wohl nicht wahr sein. Der Content auf TikTok ist hochwertig in China.
Ja.
Bei uns ist es absoluter Müll, ist Trash.
Sie bauen sehr gute Statusbilder in China auf. Was man werden? Ingenieur,
genau.
Unternehmer,
Arzt,
will sich bilden,
Anwalt.
Arzt, Anwalt.
Ja.
Man nimmt diese Sachen als Vorbilder und pusht die Narrative da drauf. Und dann sagen die Leute, ja, das hat gar nichts damit zu tun. In Deutschland, es sind Tanzvideos, es sind Katzenvideos und noch viel schlimmere Dinge an der Stelle.
Ernährung und hier irgendwelche Tipps und Tricks und was weiß ich von Influencer A, B, C. Es ist Verdummung. Es ist
ein mit Ernährung würde ich ja sogar noch sagen, das ist noch gut, aber das Thema ist, es ist ja mittlerweile nur noch ein Zeittotschlagen. Ja? Und die Leute merken das gar nicht, wenn sie ans Handy gehen. Du machst automatisch, das ist mir auch schon passiert. Ich mach das Handy auf, ich habe die App Instagram, normalerweise lösche ich immer vom Handy raus und benutze sie gar nicht, aber manchmal lade ich sie mir halt runter. Und ich merke manchmal, wie ich einfach das Handy aufmache und Instagram klicke, aber es ist gar nicht mehr da. An der Stelle. Ein Automatismus. So, wenn es bei mir schon so ist, wird es bei anderen auch so sein.
Schlimmer.
Und es kann sein. Und die Thematik ist, die Menschen kommen da gar nicht raus. Die jungen Menschen, du musst dir überlegen, für unsere Generation, ich meine, ich bin noch einen Tick älter als die ganz jungen Menschen, jetzt mit Anfang 20, Anfang 25, die können sich kein Eigenheim mehr leisten, die Basis einer Familie. Ja. So. Früher, ich habe es mit meinem Vater besprochen, Anfang der 80er Jahre, wie viel Jahresgehälter hat ein Haus gekostet?
Ja.
3 bis 5, je nach Größe, Jahresgehälter, konntest du dir zumindest ein Haus kaufen. Ja, in zumindest mal einer ordentlichen Lage konntest du eine Familie gründen. Was kostet heute ein normales Haus? Zwischen 15 und 25 Jahresgehälter. So, Inflation. Das ist reine Inflation. Wertspeicher in Häusern mit einem einfachen Kreditsystem, was die Preise treibt.
Und überleg mal.
Das ist der Hintergrund.
Und du bist Spitzenverdiener ab knapp 70.000 Euro.
Und zahlst Spitze.
Und zahlst 42% plus X, ja? Und immer mehr und immer mehr und immer mehr. Ja. Ich meine, mit 70.000 Euro brutto machst du keinen großen Sprung in Wiesbaden. Da kannst du auch keine Immobilie leisten. Und früher, Beispiel mein Vater hat als Stuckateur, als Gipser, als Handwerker, hat er eine vierköpfige Familie ernährt, hat zweimal im Jahr Urlaub bezahlen können, hat ein Haus gebaut und die Mutter musste nicht arbeiten gehen. Und jetzt müssen beide Elternteile arbeiten und die Kinder sind gar nicht da, weil sie keine bekommen können, weil sie es sich nicht leisten können. Und so stirbt Deutschland aus. Wir haben eine Geburtenrate momentan, deswegen sage ich auch immer, bumst mehr. Ja? Tatsächlich, ist mein Rat an alle. Bestes Investment. Ja? Wir haben jetzt eine Geburtenrate, also wir hatten eine Geburtenrate pro gebärfähige Frau von 1,7. Du bräuchtest aber,
2,1, glaube ich.
Um Deutschland die Bevölkerung stabil zu halten, 2,1. Das heißt, alles unter 2,1 heißt sterbendes Volk. Die Italiener haben 1,3, die Japaner 1,2, Koreaner bald unter 1. Die werden alle sterben. In 3 Generationen sind de facto weg. Und das muss man sich halt überlegen. Ja, also will ich jetzt 3 Kinder bekommen oder sage ich eher nein? Und deswegen machen es einige Länder richtig, wie zum Beispiel teilweise Frankreich, aber auch Ungarn und so weiter, die sagen, hey, also mein Vorschlag war, also Familien zu fördern, um den Familiengedanken wieder zu fördern, zu sagen, hey, es ist kein Makel, nicht Karriere zu machen als Frau. Da sagt man einfach, hey, es gibt kein Kindergeld, sondern man könnte sagen, pro Kind gibt es einfach 10%, 20%, 30%, 40% Rabatt. Aufs erste Kind 10% Rabatt, auf die Einkommensteuer.
Korrekt.
Und zwar, dass du auch was leisten musst. Aufs zweite Kind 20, aufs dritte 30.
Pol macht das auch.
Und dann bist du vorbei.
Genau.
Mit 4 Kindern bist du komplett steuerfrei auf dein Einkommen. Da kannst du 300.000 Euro verdienen. It's all yours. Ja, fuck it. Aber das will der Staat natürlich nicht. Der will immer Abhängigkeiten schaffen. Weil wir haben ja ein leistungsloses Kindergeld. Du kannst, Beispiel, kommst aus dem osteuropäischen Land, hast ja 8 Kinder, die sind gar nicht hier, kriegst trotzdem das Kindergeld. Wir hatten noch nie so lange kein Wachstum. Parallel Rekordinsolvenzen, Rekordentlassungen und Deindustrialisierung. Ich sehe es am eigenen Kundenstamm. Ja. Das sind Hidden Champions. Sie sagen, wisst ihr was? Energiepreis zu teuer, zu viel Bürokratie, EU-Wahnsinn, ganze Klimagedöns, plus keine Fachkräfte mehr und die tanzen uns auch auf der Nase rum. Ich gehe. Die bauen Werke in Ungarn, in Tschechien, in den USA, in Wyoming, in Florida etc. pp. Überall, wo Energie günstiger ist, haben wir vorhin ja schon erwähnt, korrekt, wo Arbeitskräfte auch noch arbeiten wollen, wo es keine Gewerkschaften gibt, wo die Bürokratie nicht so groß ist. Ja? Und da sage ich halt auch, ich sehe das Land ausbluten. Es blutet aus intellektuell. Das ist der sogenannte Brain Drain.
Das wird noch ein bisschen dauern, bis das passiert. Vielleicht nicht mehr so lange, aber das Schlimme wird sein, wir haben ja von diesen Hidden Champions, haben wir 3.000 bis 5.000, die diese gesamte deutsche Infrastruktur gebaut haben, bezahlen und aufrechterhalten.
Die lassen den Laden ja noch am Laufen.
Genau, und das Problem wird sein, jetzt mit der älteren Generation, diese Babyboomer-Generation, die jetzt praktisch demnächst dann raustritt aus dem Geschäftsleben und älter wird, da ist es so einfach, dass diese Menschen, wenn die weg sind, ja, wird auch diesen multiplen Stützen in Form von verschiedenen tausend Unternehmen, die brechen ja komplett ersatzlos weg. Und das ist ja auch irgendwas, was du überhaupt nicht mehr auffangen kannst als Land. Wie willst du denn auf einmal 3.000, 4.000, 5.000 Unternehmen, die Champions sind in ihrem Bereich, ja, mit einer Produktion, die aus China einfach die Technik einkauft, die Ingenieure einkauft, das Wissen einkauft, genauso auch die Amerikaner, ja, die einfach praktisch das ganze Kapital rausziehen, wie willst du das denn ersetzen? Ja. Während deine ganzen jungen Unternehmer, die ich kenne, jeder junge Unternehmer, den ich kenne, der im Jahr, sagen wir, 7-stellig Umsatz macht, ja, hat mindestens einmal drüber nachgedacht, das Land zu verlassen. Das war mir überhaupt nicht bewusst, als ich jung war.
Fabian, in meiner Beratung, jeder, vor 10 Jahren, vielleicht einer von 10, in der Zwischenzeit, seit Ukraine, Corona und jetzt vor allem in den letzten Monaten, jeder in der Beratung. Und zwar egal, ob jetzt Angestellter oder Milliardär. Alle fragen, okay, mein Geld bringe ich in Sicherheit, aber wo kann ich noch hin? Alle wollen eine Exit-Strategie. Alle gehen irgendwo hin. Alle bauen einen Plan P oder einen Plan B. Es ist tatsächlich so. Es schockiert mich wirklich. Und das Krasse ist, ich habe sogar jetzt schon Schweizer Unternehmen oder Unternehmer, die sagen, ich will raus aus der Schweiz, weil die Schweiz ist nicht mehr der sichere Hafen, die Schweiz weniger neutral, fragmentiert immer mehr etc. pp. Und das ist schon so ein Alarmsignal, dass sie sogar sagen, wir wollen raus aus der Schweiz. Früher wollten alle in die Schweiz rein, jetzt wollen sogar Schweizer weg aus der Schweiz. Also wir sehen überall, das System ist überall am Erodieren. Es bröckelt an allen Ecken und Enden. Und das ist für mich ein Alarmzeichen, weil 6 Jahre Strukturkrise, die kannst du nicht mit einer Politik irgendwie innerhalb von 1-2 Wochen oder Monaten wieder reparieren. Wir werden ein Tal der Tränen, eine Katharsis durchstreiten müssen, aber dafür fehlen halt momentan die Politiker, die wirklich gewillt sind, überparteilich zum Wohle der Menschen zu agieren. Und da müssen wir erstmal hin als Gesellschaft. Wir müssen den Druck im Kessel erhöhen, damit sich wirklich was ändert, weil die machen nur die Verwaltung des Niedergangs und beschleunigen ihn sogar noch teilweise. Aber wahrscheinlich muss das Volk erst noch wirklich wütend auf die Straße gehen und sagen, so jetzt reicht's, wir wollen tatsächlich Veränderungen. Aber noch ist so viel Geld zum Verteilen wahrscheinlich da. Aber es wird auf jeden Fall krass. Und dann noch die KI. Ich meine, die Zukunft findet nicht in Deutschland statt. Die ganzen großen Unternehmen, technischen Unternehmen, KI-Unternehmen, die sind alle entweder in den USA oder in China. Wir spielen überhaupt gar keine Rolle mehr. Wir sind nur noch sozusagen Verhandlungsmasse der großen Mächte. Das ist auch diese multipolare Welt, die ich im Buch beschrieben habe, die jetzt 1:1 eintritt. Und es wird einen Krieg um Rohstoffe geben, weil du brauchst die Rohstoffe für die KI, für die Datenspeicher und so weiter. Helium zum Beispiel. Ja, ohne Helium gibt es keine Speicherkarten und so fort.
Gibt es keinen RAM?
Gibt ja. keinen RAM, ja.
Da gibt es keinen RAM.
Deswegen rammelt.
Ja, das passt da auch dazu. Aber die Thematik, was man machen kann, wenn man das Ganze sieht.
Sorry, ich habe Tourette, muss ich kurz erklären. Ich habe Tourette,
ja. Wenn wir jetzt zurückgehen und sagen, hey, junge Menschen, ja, die sind ja die, die am Ende die Veränderung mit anschreiben müssen und auch die Freiheit lieben müssen. Die Freiheit ist ja für uns der Normalzustand gewesen in meiner Generation. Ja, wir haben das bekommen durch unsere Eltern, durch unsere Großeltern, durch Aktionen von allen anderen, die vor uns gelebt haben. Ja, und für uns ist der Normalzustand, man muss sich dafür kämpfen, man muss sich dafür nicht einsetzen.
Ja. Ja. Und deswegen schlafwandeln wir ja gerade in geopolitische Konflikte rein, deswegen finden ja auf einmal Krieg wieder alle so geil, deswegen hören wir die Kriegstrommeln, deswegen hören wir die Kriegsrhetorik, deswegen hören wir Aufrüstungspläne der Bundesregierung und hier Wehrpflicht und du darfst nicht mehr wie die 3 Monate weg aus dem Land, du brauchst eine Genehmigung und so weiter. Und keiner checkt es irgendwie, weil wir kennen das noch. Aber die junge Generation denkt irgendwie, auch easy peasy, komm, wir spielen ein bisschen hier am Computer, machen ein bisschen Drohnenkrieg und so weiter. Und das ist genau die Gefahr, vor der ich warne, weil früher war es geil, gegen Krieg zu sein. Das waren die Linken vor allem, die gesagt haben, hier machen Menschenketten gegen Krieg und gegen Aufrüstung, gegen Pershing und so weiter. Und jetzt auf einmal, und das zeigt auch die Zeitenwende, die ich ja beschrieben habe, immer wieder in meinen Videos, aber auch bei meinen Vorträgen und so fort, dass wir auf einmal eine Zeitenwende erleben, dass diejenigen, die jetzt für Frieden sind, sind auf einmal die Bösen, sind die Nazis, sind die Schlechten. Und die, die Krieg gut finden, sind die Geilen. Sie sind auch woke, die entsprechen dem Narrativ.
Das Thema ist, diese Kriege zu führen. Es ist ja nicht mehr so wie früher. Es ist auch nicht mehr so klar. Man hat auch die Verbindung gar nicht mehr dazu. Ja. Und das ist mittlerweile, das ist, glaube ich, so ein Langeweile gebundener Abenteuertourismus, den man sich da irgendwie vorstellt, dass es irgendwie cool ist. Ich kann aus Erfahrung mit Menschen sagen, dass es auf jeden Fall die schlimmste Sache ist, die in einem Land und einer Gesellschaft widerfahren kann, in Krieg zu fallen, in so vielen Ebenen, dass ich sie gar nicht alle aufzählen kann abschließend. Unmöglich.
Ist ja. Game over. Das Schlimmste, was der Mensch sich antun kann, sich gegenseitig Köpfe einzuschlagen. Krieg ist nur ein Mittel der Mächtigen, um an der Macht zu bleiben. Und ich sage immer, wenn diejenigen, die über Krieg entscheiden, in den Krieg gehen würden, wäre der Krieg morgen vorbei. Und Krieg spaltet nur. Krieg bringt nichts Positives. Gar nichts. Null. Nicht weil der Gewinner hat was Positives daraus.
Es sind meistens die alten Menschen mit den weißen Haaren, die über das Leben von den jungen Menschen entscheiden. Ja? Und wenn man dann mal sieht, wie so ein Krieg aussieht und was für ein Zwang da herrscht, da ist die freiheitsliebende Generation, wie wir sie aktuell kennen, mit ihren Chancen, Formen und Möglichkeiten, wird ja extrem eingeschränkt. Und um da aber nochmal einen richtig guten Hook zu kriegen für diese jungen Menschen, ja, und zu sagen, hey, ich möchte was machen, ich möchte mich engagieren. Was sagst du, sind die wichtigsten Grundlagen, die sie jetzt für sich selber schaffen müssen? Finanziell, spirituell. Vielleicht hast du ein paar Tipps. Wir fangen vielleicht mit finanziellen an, weil sehr konkret ist, sehr abschließbar. Wie sollen sie ihr Geld anlegen? Was sollen sie machen? Ja, wie bauen sie sich vielleicht sogar eine Exit-Strategie für gegen kleines Geld?
Ja,
also ich. Weil, wenn die Grenzen morgen zu sind, ja, und du an die Ostfront musst, ist es ganz schön wild.
Ja, genau. Ja,
also nicht so witzig.
Fakt ist, tatsächlich, man muss natürlich das Geldsystem verstehen, wie vorhin schon erwähnt. Also dazu gerne meine Bücher lesen, kleiner Werbeblock. Aber auch andere Sachen, sich selber einfach informieren, finanzielle Intelligenz erreichen. Und dann auf jeden Fall in all das investieren, was die breite Masse nicht macht. Und in all das investieren, was die Grünen hassen. Dann bist du auf der richtigen Seite. Das heißt, ich würde auf jeden Fall in limitierte Werte investieren, weil jetzt beginnt das Zeitalter der Sachwerte. Weil wir werden eine zweite Inflationswelle sehen. Wir werden wieder sehen, dass die Notenbanken die Zinsen senken, Liquidität ins System bringen, um es zu stabilisieren, weil die Schuldenberge einfach nicht mehr finanzierbar sind. Man muss sich mal überlegen, letztes Jahr war der größte Posten im US-Bundeshaushalt war nicht das Militär, was das größte Militär der Welt ist, sondern es war zum allerersten Mal die Zinszahlung auf die bestehenden Schulden der Amerikaner bei 38 Milliarden. Und Trump ist zwar angetreten zu sagen, hier, wir werden Doge installieren und wir werden die Schulden reduzieren, Pustekuchen. Alle Politiker, egal welcher Couleur, machen immer weiter Schulden, Punkt aus. Und aus dem Grund ist es eigentlich auch egal, ob du braun, grün, rot oder gelb wählst, es ist immer der gleiche Scheiß. Ja? Immer weitere Schulden, für die wir alle haften müssen. Also, aus dem Grund musst du limitierte Werte investieren, also haben, besitzen, weil durch die Geldschwemme werden alle limitierten Werte nach oben gehievt werden. Das heißt, das limitierteste Wert oder das limitierteste Gut, das es gibt, ist Bitcoin, weil es das einzige Gut, was wir benennen können, wann es zu Ende ist, nämlich bei knapp 21 Millionen Einheiten. Das ist für mich das Erste eigentlich, was man besitzt. Muss. Danach kommt Edelmetalle, Gold, Silber, Rohstoffe. Wir werden Rohstoff-Superzyklus sehen durch Digitalisierung, durch künstliche Intelligenz, durch erneuerbare Energien. Das heißt, deswegen habe ich auch den Investmentbrief Friedrich Report gegründet, weil ich jetzt sage, das ist der Investmentbrief für weniger als 1 Euro am Tag für das Zeitalter der Sachwerte, für den Rohstoff-Superzyklus, der jetzt kommen wird. Ja, also es sind Minenaktien drin, Gold, Bitcoin etc. Und das heißt also Aktien, ETFs, aber auch natürlich dann alles, was durch die Natur limitiert ist in Bezug auf ein bisschen Land zu haben. Vielleicht auch eine eigene Immobilie, aber nicht mehrere Immobilien, weil da wird der Staat drauf zugreifen, da wird er besteuern auf jeden Fall. Und dann, weil du gesagt hast, wegen Exit-Strategie für dich persönlich, ja, Bitcoin also, ist natürlich der ultimative, die ultimative Flüchtlingswährung, weil die kannst du überall hin mitnehmen. Ja. Du kannst nicht ins Flugzeug steigen mit 10 Millionen oder mit 10 Kilo Gold, das können sie dir vielleicht noch abnehmen. Ja, aber Bitcoin hast du im Kopf und bist weg. Ja, Diamanten übrigens auch sexy, die kannst du schlucken, die kommen wieder raus.
Sehr spannend. Diamantenindex ich wollte gerade sagen, sieht aber auch aktuell vom Index sehr spannend aus, der droppt.
Genau, aber deswegen ist ja, ich bin ja antizyklischer Investor, ja. Ich kaufe gerne sozusagen, wenn die Preise günstig sind und da Diamanten gerade auf einem 15-Jahres-Tief sind, finde ich die gerade nicht uninteressant als Beimischung. Also ich rede von 1-2%, wie auch in meinen Büchern immer empfohlen. Ich finde Bitcoin gerade spannend, ich finde Silber spannend, ich finde Gold generell immer spannend. Ich würde raus aus Anleihen gehen, ich würde aus dem ganzen Zeugs raus wie Papierwerte. Also Riester, Rürup, Lebensversicherungen, Staatsanleihen, ist alles ein Scam, raus da.
Okay, wenn wir jetzt die Prozentualen haben, die du gerade gesagt hast, hier machen 1-2%, wie siehst du es zum Beispiel Bitcoin, ETFs? Was für Prozentualen sollen die Menschen wählen? Vielleicht auch in so einer Altersspanne? Ja, weil es verändert sich ja im Leben, wie risikoaffin man ist. Ja.
Aber deswegen ist auch wichtig, sich selber kennenzulernen. Also was habe ich überhaupt schon und womit fühle ich mich wohl? Die meisten Deutschen, also wenn sie was haben, ist die Immobilie und dann ist es meistens 100% vom Vermögen, ja, weil sie auch noch Schulden aufgenommen haben, sogar 120%, weil kaum einer kann sich noch Immobilien leisten. Also das ist dann immer eigentlich ein Klumpenrisiko. Das heißt, es ist so, wie wenn du jetzt in Wiesbaden sagst, ich gehe ins Casino, gehe an den Roulette-Tisch und setze alles auf die Zahl 17. Ist ein Klumpenrisiko. Wenn es schief geht, hast du alles verloren. Wenn es gut geht, ich meine, bei der Immobilie kann auch alles schief gehen. Da weiß ich, die Ehe kann scheitern, der Job kann weg sein, irgendwas passiert vielleicht immer, weißt du nicht. Und dann ist die Immobilie auch weg. Das ist natürlich Kacke. Aber ich bin Freund von Diversifikation. Am einfachsten ist die Drei-Speichel-Regel aus der Bibel. Ne? Ein Drittel Land, ein Drittel Essensvorräte und ein Drittel Gold. Aber ich mache das immer wirklich maßgeschneidert für die Kunden in der Honorarberatung. Aber jetzt so generell würde ich jetzt mal sagen, kannst du dich mit Bitcoin identifizieren? Bist du eine junge Generation? Hast du noch Zeit? Für die einen ist es vielleicht 3% Bitcoin, für die anderen vielleicht sogar 30%. Ich würde aber nie mehr wie 30% des Gesamtinvestments, des Gesamtvermögens in eine Assetklasse investieren, weil sonst hast du wieder dieses besagte Klumpenrisiko. Dann tut's richtig weh, wenn irgendwas passieren sollte. Aber wie gesagt, muss jeder selbst entscheiden. 5, 10, 20% bis zu 30% Bitcoin, klar, kein Problem. Edelmetalle, auf jeden Fall in Zeiten wie diesen mindestens 30%. Ja, also heißt Gold und Silber. Das sind für mich wahres Geld. Mhm. Da würde ich sogar Silber übergewichten, sehe ich mehr Chancen. Und dann natürlich Minenaktien, Silberminen, Rohstoffminen, Uranminen, alles im Bereich Minenaktien, Öl, Gas, Kohle würde ich im Portfolio haben wollen in den nächsten Jahren. Entweder über ein ETF oder halt über Einzelaktien.
Sehr spannend, dass immer diese Minen gepusht werden. Gibt es dafür hinten dran jemand, der das pusht oder ist das einfach so eine Analyse, auf die man kommt, wenn man sich das Ganze anguckt? Weil ich höre das total oft.
Ja, aber also ich pushe es, weil ich einfach davon felsenfest überzeugt bin und weil halt einfach die, wenn du den Rohstoff Commodity Index anschaust von Bloomberg zum Beispiel, sind Rohstoffaktien historisch günstig bewertet, günstiger wie jemals zuvor. Kein Schwein interessiert sich für Öl oder Uran. Ja, die großen Smart Money, die institutionellen Investoren haben weniger als 1% im Portfolio in Minenaktien oder in Rohstoffen. Also deswegen sage ich auch, das wird so, was braucht man denn für Speicher? Was braucht man denn für Digitalisierung und für künstliche Intelligenz? Du brauchst vor allem Rohstoffe und Energie. Und Energie, da hat keiner ein Portfolio. Gewonnen. Weil ja. Es war jahrelang war es verpönt zu sagen, ich habe Kohleaktien oder Ölaktien. Es war ja dreckig, es war ja nicht ESG-konform, es war ja nicht Vogue genug. Aber nochmal, wir brauchen Energie. Und ich habe es ja vorhin gesagt, die drei größten Länder, Indien, China und Vietnam mit fast 3 Milliarden Menschen, haben über 60% ihres Energiemixes aus fossilen Energieträgern, aus Kohle, aus Gas. Und aus teilweise auch natürlich AKWs, Kernkraftwerken. Und deswegen würde ich da auf jeden Fall investieren. Muss jeder für sich selber entscheiden, aber bei mir ist das Narrativ einfach, das ist für mich einfach lebensverändernde Profite in der Zukunft im Rohstoff-Superzyklus, in der Zeitenwende, in der wir uns befinden. Und ich glaube einfach, wer das Gold hat, wird die Regeln machen und wer die Rohstoffe hat, wird auch die Regeln machen. Und der wird auch führend sein bei KI, aber auch bei Digitalisierung generell. Und KI ist natürlich auch ein zweischneidiges Brett, kann gut gehen, aber kann auch schief gehen. Aber ich glaube einfach fest daran, dass wir einen Rohstoff-Superzyklus sind, dass wir mit Rohstoff-Aktien oder mit generell Commodities werden wir sogar dann die Tech-Aktien outperformen in den nächsten Jahren.
Okay. Wilder Claim. Wenn du jetzt so über die Geldbewertung redest und selber für dich natürlich dein Geld auch investierst, wie investierst du selber dein Geld? Kann ich mir so vorstellen, du machst einen Laptop auf, hast einen Excel-Sheet, trägst das alles ein, berechnest die Prozente, ziehst dir die E-SIN, gehst es kaufen dann beim Broker? Ja. Oder hast du jemanden, der für dich das Geld verwaltet? Oder wie ist es bei dir? Wie ist der Prozess
für dich? Ich habe eine Vermögensverwaltung, eine eigene. Ja, da haben wir die Sicherungsstrategie etabliert, die einzigartig ist, auf der ganzen Welt sogar, weil das Geld ist außerhalb der EU. Es ist physisch hinterlegt. Also die Aktien sind physisch hinterlegt. Ich kann jederzeit auf den Knopf drücken, bekomme vor Ort Franken ausbezahlt, kann Gold mir aushändigen lassen, kann sogar Bitcoin auf meine Wallet ziehen. Das ist die Sicherungsstrategie. Und die hat jetzt über in 7 Monaten über 12% gemacht. Ja, und kann jetzt auch jeder, war am Anfang nur für die Kunden gedacht, in der Zwischenzeit ist es für alle. Kann jeder sich angucken. Sicherungsstrategie auf friedrich.report. Also es ist aktives Vermögensmanagement zu Kosten eines ETFs. Und das war mir wichtig, weil ich bin Schwabe, der Gewinn wird beim Einkauf gemacht. Ganz wichtig. Und es ist auch krisenresistent mit der roten Knopffunktion. Wenn irgendwas schief geht, bam, und ich kriege die Kohle und kann abhauen. Kann dann von Zürich irgendwo hinfliegen. Und auch außerhalb der EU, wie gesagt, in Liechtenstein. Und dann, das ist ein Großteil sozusagen, den ich so investieren würde. Und dann natürlich gucke ich momentan, wenn Gold hochgeht, wenn Bitcoin hochgeht, dann gehe ich natürlich eher raus, ne, und versuche dann praktisch in andere Investments zu gehen, die momentan attraktiv bepreist sind. Weil da bin ich immer antizyklisch. Mir war klar, ich habe es auch geschrieben damals, auch auf X, hey, Silber bei $120, ist ein bisschen heiß gelaufen, nehmt mal ein paar Chips vom Tisch. Hatte ich auch ein YouTube-Video dazu gemacht. Da gab es natürlich auch dann von einigen böse Kommentare, wo jetzt rauszugehen, ist ja blöd, wir sind morgen bei 150. War nicht so. Ne? Es ging sogar zurück auf fast $60. Jetzt finde ich wieder, kann man wieder einsteigen so bei auf dem aktuellen Preisniveau, genauso bei Edelmetallen oder bei Gold generell. Und ja, ich gucke natürlich, wenn's, also Bitcoin würde ich immer ein Kerninvestment halten, würde ich nie alles verkaufen, auch bei Silber und Gold nie, weil ich glaube, es wird immer einen Wert behalten, wird immer weitergehen. Und das perfekte Timing hat niemand. Ja, du kannst nie auf dem Top verkaufen. Ja. Bei Silber war ich jetzt glücklich, möchte ich sagen, dabei über $120 rausgegangen zu sein mit Teilen. Bei Gold genauso bei 5.600 war auch Glück. Bei Bitcoin auch immer wieder. Aber der Vierjahreszyklus ist halt ein guter Indikator. Deswegen ist es ja so wichtig, Bitcoin und das Market Timing zu sehen, zu verstehen, wann toppt Bitcoin, wann sind die Parameter angeschlagen, wann nicht.
Glaubst du noch an diesen Vierjahreszyklus bei Bitcoin?
Ja, ist
trotz der großen Institutionen?
Ja, hat sich doch bewerkstelligt. Also ist doch wieder eingetroffen. Also wir hatten am 6. Oktober nach 4 Jahren wieder das High, wie immer zuvor. Und haben jetzt wieder, meiner Ansicht nach, in diesem Winter das Low. Und dann ist nach einem Jahr Bärenmarkt, der Bitcoin-Zyklus wieder von vorne und dann geht es wieder nach oben. Also der Bitcoin für Jahreszyklus wurde wieder bestätigt durch den jetzigen Zyklus.
Interessant. Was würdest du sagen, wenn du jetzt Bitcoin drauf guckst? Viele fragen ja immer, wo geht der hin, wo geht der hin? Meine Antwort darauf ist eigentlich immer zu 1 Million und immer weiter.
Ja. Meine Antwort ist ja, ich bin ja schon auf einem ganz anderen Level momentan. Ich berechne es ja gar nicht mehr in Fiat. Ja, das ist ja, für mich sind ja nur die Satoshis wichtig. Ich würde eher gegen Gold sozusagen vergleichen. Aber ja, wahrscheinlich in Fiat 1 Million, 5 Millionen, 10 Millionen. Michael Saylor sagt 20 Millionen, maybe. Ja.
Ja, und der einzige Grund, warum du noch in Gold, Aktien und Silber investierst, anstatt alles in Bitcoin zu stecken, ist praktisch, weil du sagst, hey, geh nie mehr als 30% aus der Diversifikation raus, weil du siehst ja auch Gold, wenn man sich auf der Frist gegen Bitcoin anguckt, klar, nach der Lindy-Regel ist Gold schon lange am Markt, wird sich wahrscheinlich auch lange noch halten, ja, aber Bitcoin ist halt eine sehr kurze Zeitspanne, seit es am Markt ist, seit 2008, 2009 ist, glaube ich, rausgekommen, 2009, Ende des Jahres, und da war es so, dass halt für mich der Punkt ist, okay, wir haben zwar eine kurze Zeitspanne, aber wenn du halt Gold und Bitcoin aufeinander legst, dann verfällt ja Gold theoretisch auch im Wert.
Also Gold hat
gegenüber. Das heißt, der Wertspeicher von Bitcoin ist theoretisch der bessere, zumindest mal laut der Graphen.
Ja.
Wie siehst du das?
Ja, nee, absolut richtig. Habe ich ja in meinem letzten Buch aufgezeigt. Gold hat gegenüber Bitcoin 99% verloren, wie übrigens alle anderen Assets auch. Ja. Also Bitcoin ist absolut superior gegenüber allen anderen Assets. Also selbst gegenüber Nvidia und wie sie alle heißen. Interessanterweise hat jetzt Gold in den letzten Monaten, bevor der Absturz kam, auch Bitcoin outperformed. Also sind immer so, es ist aber nur temporär, du musst rauszoomen. Ich glaube tatsächlich, dass Bitcoin das beste Investment sein wird in den nächsten Jahren auch noch, aber es gibt immer eine Gefahr. Ne? Also zu 99% kann ich das sagen, aber 100% gibt es nie. Das heißt, wir haben Quantencomputer, es kann einen Stromausfall geben, es kommen irgendwelche Aliens gelandet oder irgendwas kann immer passieren. Oder die EU fängt an, Bitcoin zu verbieten, weil es ihnen gefährlich wird. Deswegen sage ich immer, diese Eventualitäten, die vielleicht unwahrscheinlich sind, musst du mit einberechnen. Aus dem Grund möchte ich immer auch Plan B, C, D und E haben. Ich würde nie alles auf eine Karte setzen, weil es gibt ein schönes Sprichwort im Judentum, ne? Also willst du Gott zum Lachen bringen, dann mach einen Plan. Ne? Und zu sagen, also die Hybris habe ich nicht, zu sagen, hey, Bitcoin ist das Beste und ich gehe jetzt all in, da bin ich nicht mutig genug dafür. Dafür bin ich zu sehr schon im Leben überrascht worden mit irgendwelchen anderen Entwicklungen. Und deswegen kann ich nur sagen, ich bin von Bitcoin felsenfest überzeugt, aber mich würde es nicht wundern, wenn Bitcoin auch noch scheitert. Kann passieren.
Okay. Spannend, ja. Weil für mich, muss ich sagen, so als Bitcoiner an sich, ich bin da weitaus, wie sagt man?
Bullischer,
ich bin zumindest mal volatilitätsresistenter, würde ich sagen.
Ja, das ist ja sowieso als Bitcoiner immer, ja.
Also ja, du musst die Sache aushalten. Ich habe halt für mich festgestellt, okay, ich bin relativ jung, ich kann das Risiko gehen, ich traue mich das Risiko und ich habe auch, glaube ich, den Sachwert so verstanden, wie er ist, ja. Habe gesagt, okay, ETFs, wenn man die ganze inflationäre Thematik rausrechnet, haben die nur viel weniger Return, als es überhaupt war.
D'accord.
Ja, das Gleiche ist mit Gold. Das Gleiche ist mit allen anderen Assets. Alles verliert gegen Bitcoin. Er saugt diesen
Value
praktisch.
Aber es ist bisher. Wo?
Genau. Es kann halt sein, dass ich noch 60 Jahre lebe und in 60 Jahren trotzdem Bitcoin scheitert, ja. Und danach wieder kommt, dann bin ich aber nicht mehr da.
Aber es ist ein Spiel der Wahrscheinlichkeit.
Genau.
Ich glaube, das ist wie vorhin das Beispiel mit den Transfrauen oder Transfrauen und Männern auf der Insel. Wenn du mir jetzt sagen würdest, wo willst du in 1000 Jahren investiert sein, wenn du eingeschläfert wirst oder aufgeweckt wirst oder eingefroren wirst, dann würde ich schon sagen Bitcoin und Gold wahrscheinlich. Ich würde jetzt nicht sagen Staatsanleihe, Allianz und irgendwie die Riester-Rente. Also dahingehend bin ich dabei. Die Wahrscheinlichkeit, dass Bitcoin scheitert, wird meiner Ansicht nach immer geringer, aber es besteht die Möglichkeit tatsächlich. Und wird Bitcoin die Performance hinlegen wie in den letzten 17 Jahren? Nein, das glaube ich nicht. Es wird immer noch überlegen sein, aber Fakt ist auch, gegenüber allen anderen Investments hat Bitcoin, oder haben alle anderen Investments haben gegenüber Bitcoin verloren. Punkt aus. Ja. Bitcoin war das beste Investment, was es jemals gab. Und ich glaube auch, es wird weiterhin seinen Weg gehen. Warum? Weil es demokratisch ist, weil es grenzenlos ist und weil die Menschen mit jeder Krise, die durch die Notenbanken generiert wird und durch die Politik, erkennen werden, dass Bitcoin wahres Geld ist, demokratisches Geld ist, die Lösung für vieles sein wird, tatsächlich die größte Revolution aller Zeiten. Und das Größte, was wir haben, ist unser Fiat-Geldsystem. Müsst ihr mal überlegen, das habe ich im Buch auch beschrieben. Wir haben weltweit nach dem Zweiten Weltkrieg ein Geldsystem implementiert. Da wurde niemand gefragt. Das haben alle gemacht, egal ob Russen, also Kommunisten, Sozialisten, ob Demokraten und Kapitalisten, alle haben gesagt, wir machen dieses Fiat-Betrugssystem. Warum? Hat sich keiner gefragt. Du kannst jeden Bürgermeister wählen, ja. Du kannst an jeder Wahl teilnehmen, aber da gab es keine Wahl, welches Geldsystem will ich. Und warum? Ja, also ich sage immer, es gibt drei Sachen, was die Menschheit verbunden ist. Wir alle sind aus Fleisch und Blut, wir alle wissen, was Liebe ist und wir alle haben ein Fiat-Betrugssystem. Und zwar egal, ob in Bangladesch oder in Paraguay. Und da hat sich nie jemand die Frage gestellt, wieso haben wir eigentlich alles gleiche Geldsystem? Wir haben unterschiedliche Religionen, wir haben unterschiedliche Sprachen, wir haben unterschiedliche Glaubenssätze, aber da sind wir alle gleich. War wie die Corona-Impfung. Das ist ein Scam.
Und die Thematik ist ja, man sagt immer, oh, wir gucken jetzt ja in den Westen, wir gucken immer auf dieses Bitcoin im Westen, investieren, Geld verdienen mit Bitcoin. Wenn man das mal erlebt hat, das habe ich in Afrika erlebt, das war in Nigeria, und da war es so, ich habe Menschen gesehen, wie sie offline mit Bitcoin bezahlt haben, obwohl Bitcoin ja verboten ist, aber es nutzt jeder dort. Ja. Warum? Weil die keine Banken haben. Die haben keine Konten, weil die Konten sind immer das Problem, sie vertrauen weder der Bank noch ihrer Regierung und alles scheitert immer wieder früher oder später, sie bezahlen sich in Bitcoin. Ja. Und das ist für die Menschen, die kein Bankkonto haben, das können wir uns gar nicht vorstellen, die können gar keine Arbeitsenergie, das ist eine gigantische Hilfe, eine gigantische Möglichkeit, sich überhaupt mal in die Freiheit zu begeben, sich zu sagen, okay, ich muss nicht jedes Geld, was ich esse, sofort verkonsumieren. Ja, ich kann Arbeitsenergie mal speichern auf einem Bankkonto, genau, in Form von Geld und kann ich was kaufen davon.
Ja.
Und das ist eine Sache, die ist ja extrem freihandschaffend. Das ist eine Sache, die nimmt die Geringsten mit, die nimmt jeden mit, von reich bis ganz.
Mal, du kannst, Bitcoin, es ist völlig egal, welche Sexualität du hast, welches Geschlecht du hast, welche Hautfarbe, welche Religion oder wo du auf der Welt bist, ob du arm oder reich bist. Es gibt keinen Schufa-Test oder Bankscoring oder whatever. They don't fucking care. Bitcoin ist das demokratischste und menschlichste Geldsystem, was wir jemals gesehen haben. Und Menschlichkeit fehlt uns in den letzten Jahren sowieso immer mehr in jeglicher Gesellschaftsform. Und deswegen, um mehr Menschlichkeit zu implementieren, brauchen wir Bitcoin. Bitcoin ist für mich Menschlichkeit. Ist eigentlich Liebe. Für mich ist Bitcoin geprägt, nicht geprägte Liebe, aber ist für mich digitale Liebe sozusagen. Weil du als Eingeborene in Bolivien auf dem Altiplano sagen kannst, ich gehe jetzt ins Bitcoin-Netzwerk. Und keine Bank kannst dir vermaledeien, keine Regierung kann dich stoppen und du kannst sofort partizipieren. Und deswegen glaube ich immer noch nach wie vor, und damit schließt sich auch der Kreis, Bitcoin ist eigentlich ein Geschenk des Himmels und Jesus 2.0 war Satoshi.
Bitcoin ist ein Geschenk des Himmels.
Ja, ist Liebe. Ist orangene Liebe.
Ja, definitiv. Definitiv. Und es ist für jeden da.
Genau.
Immer und überall. Ja. Und genau das ist das, was ich eigentlich möchte, dass die Menschen alle miteinander frei handeln können, frei arbeiten, ja, können.
Und deswegen ist
und sich selber entscheiden können, was, genau, sie machen wollen.
Und deswegen, es passt so in den Zeitgeist. Bitcoin ist ein Kind der Finanzkrise 2008, wurde dadurch eigentlich erst nach oben gebracht und gibt es ja bis heute noch. Und es ist genau das, was die Menschheit jetzt braucht. Ein Geldsystem, was menschlich ist, wohinter kein Staat steht, keine Regierung, keine Notenbank, keine Partei, kein Politiker, was den Menschen dient. Und zwar reinen Herzens, ohne Hintergedanken. Und genau da müssen wir auch mit unserem Gedankensprung hinkommen, weil ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren halt so viele Veränderungen, Verwerfungen erleben, dass wir als Menschheit auch einen geistigen Sprung machen in eine komplett neue Sphäre. Das Ding jetzt für den einen oder anderen ein bisschen spirituell und esoterisch, aber davon bin ich felsenfest überzeugt und wir können uns gerne dann in ein paar Jahren nochmal unterhalten, rückblickend, ob ich da richtig oder falsch lag. Aber genau für das ist Bitcoin gemacht worden und wir werden es sehen. Wir sehen ja jetzt schon, dass, wir haben es im Iran gesehen, dass sie vielleicht sogar die Mautgebühr durch die Straße von Hormuz mit Bitcoin haben wollen. Warum nehmen sie nicht Solana oder Dollar oder irgendeinen anderen Shitcoin? Sie nehmen Bitcoin, weil es einfach das dezentralste System ist, das es gibt, das einzige.
Das ist absolut korrekt. Und du hast ja eh gesagt, du kommst bei 100.000 Followern, kommst du wieder. Das halten wir an der Stelle auch einmal fest. Ich danke dir, dass du heute da warst, Marc.
Also nie. Nee, ich komme immer.
Jungs, du schneidest auch raus.
Nee, ich komme immer, weil Robin hat in höchsten Tönen von dir geredet und so. Und da ich Robin liebe, bin ich hier. Und ich fand's super geil. Ich hoffe, ihr auch. Und lasst ein Abo da, teilt das Video kräftig, kommt zu mir auf den Kanal und folgt mir auf OnlyFans.
Sehr gut, das Abo habe ich. Es lohnt sich schon. Definitiv. Und die Liebe zu Robin habe ich auch. Die verbindet uns beide auf jeden Fall. An der Stelle auch mal Dank an Robin Söder, danke ans Team vom Founder Summit, die uns einfach hier heute versorgt haben mit einem super professionellen Studio.
Mega.
Ja. Und Marc, schön, dass du da warst.
Gerne.
Schön, dass du einfach so gesprochen hast, wie du bist. Und hoffentlich sehen wir uns nochmal in 2 Jahren.
Jede Zeit, wenn du willst.